Mein Job mit einem kleinen Team war innerhalb einer Woche ungefähr 1400 Afroamerikaner anzustellen, also halt erstmal die zu rekrutieren, irgendwo mal, finde mal auf der Straße und dann fast 1500, also 1500 Leute dann zu trainieren. Dann aber auch jeden Tag jeden einzelnen davon auf die Straße zu schicken, an der Tür zu klopfen und Klingen zu polieren und dann den Präsidenten zu verkaufen. Das war nämlich 2012 Kampagne von Obama. Die haben Modelle aufgebaut. Die haben gesagt, okay, wir wissen, dass du die letzten vier also Wahlkampagnen so und so gewählt hast. Nun, schauen wir uns an. Also wer du bist, wie alt du bist, welche Klicks, wo du likest, also was du da halt irgendwie likest auf Facebook oder wo du halt welche Artikel du liest oder vielleicht irgendwo, wo du deine Tomaten einkaufst. Und dann machen wir ein Profil. Und dann geben wir diesem Profil einen Score von 0 bis 100, wie du deinen Kandidaten unterstützt oder meinen Kandidaten unterstützt. Skript für Bezirke, unterschiedliche Skripte, für Arbeitsgruppen oder unterschiedliche halt Menschen oder Geschlechtsgruppen oder Altersgruppen unterschiedliche Skripts. Also tausende von Skripts. Mit Bernie war das ganz anders. Wir haben, und ich glaube, das ist auch Teil seines Erfolges, wir haben seine Kampagne als ich würde mal sagen, als Rockkonzerte aufgebaut. Also es war halt so ein Moment, ja. Und dann gab es paar kurze Sprecher. Das war eine Choreografie, das war wie im Konzert. Also du baust es auf. Also Vorband, Vorband, bam, bam, bam. Tada, hier ist der Bernie.
Okay, Junge Naiv, wir sitzen vorm Reichstag. Wer bist du?
Ich bin Vitali. Ich bin Vitali Sklarov. Ich bin, ich würde mal sagen, ein Politikberater, Technologe. Ich mache ganz viel Wahlen in den USA, in Russland, international. Der Weg bis dahin war ganz lange. Ich weiß nicht, ob du an der Story interessiert bist, aber ich mache.
Liebe Hörer, hier sind Thilo
und Tyler.
Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung.
Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst.
Aber wie ihr uns unterstützen könnt
oder sogar Produzenten werdet,
erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung.
Und jetzt geht's weiter.
Wenn du sagst Wahlkampfberater, für wen hast du denn schon im Wahlkampf gearbeitet, bevor wir
genau, ganz neulich habe ich in einem einzigen oppositionellen Kandidaten in Russland beraten und geholfen, ein ganz guter Wahlkampf in Russland geführt. Für den letzten Abgeordneten im russischen Parlament, man muss sich das vorstellen, 450 Sitze und nur ein einziger Mensch spricht eine positionelle Meinung aus. Und wenn, selbst dann haben die jetzt ein bisschen rausgeekelt aus dem Parlament. Für den haben wir so eine schöne Wahlkampagne in Russland aufgesetzt und das ist eine so eine oppositionelle Geschichte gewesen. Davor habe ich ganz lang für den Sozialisten aus USA gearbeitet, für Bernie Sanders. Davor ganz viele Wahlen in den USA gemacht, unter anderem Tommy Baldwin, die erste Senatorin lesbisch, die es schaffte, gewählt zu werden. Davor für Obama und so weiter. Also das ist schon eine lange Liste. Aber auch ein bisschen hier in Deutschland was mitgemacht.
Kommen wir alles zu? Aber erklär es mal. Wo kommst du her?
Also, ich bin in Weißrussland geboren. Ich bin eigentlich in der Sowjetunion geboren damals. Also, ich bin der ziemlich alt schon. jetzt ist dieser Teil des Landes unabhängig oder seit einigen Jahren ist Weißrussland. Ich bin aus Gomel. Ich bin da ein bisschen aufgewachsen. Ich bin dann nach Deutschland gegangen, hier studiert, hier eine Weile gelebt.
Du konntest einfach aus der Sowjetunion nach Deutschland gehen?
Nö, das war gar nicht so einfach damals. Aber ich habe zum ersten wegen dieses Tschernobyl-Unglückes, wegen dieser Katastrophe 86, bin ich als Gastkind, also mein Land wurde am meisten davon betroffen, Ukraine und Teil Weißrusslands wurde richtig stark davon betroffen. Ich bin 140 Kilometer von dem Tschernobyl aufgewachsen und Kinder, alle kleinen Kinder wurden halt evakuiert für den Sommer nach Deutschland. Also so bin ich als Gastkind nach Deutschland gekommen. Das war ein reiner Zufall.
Aber Westdeutschland oder DDR?
Westdeutschland, das war Sicke bei Hamburg, bei Bremen, eigentlich Dorstedt-Sicke. Und ich bin in zwei wunderschöne deutsche, sehr nette Familien recht herzlich aufgenommen worden. Und das hat, damals wusste ich das nicht, aber das hat krass mein Leben geändert. Also davor war ich ein Sportler und dachte mir, ich werde mein Leben lang Eishockey spielen. Und auf einmal habe ich eine ganz andere Welt gesehen, also nicht, was ich erzogen oder mir erzählt bekam. Ganz andere Welt, ganz andere tolle Menschen. Und ich war so fasziniert, dass selbst mein einfacher Satz, ich heiße Vitali, wurde verstanden. Das hat mich damals als 14-Jährigen so beeindruckt und so beeinflusst. Ich kam nach Hause und sagte, Mama, ich will Deutsch studieren, und habe einfach ins Zeug gelegt und angefangen zu studieren Deutsch, und habe dann so weit geschafft, ohne jetzt groß aufzutragen, als Drittbester im ganzen Lande in der Deutsch-Olympiade auszugehen. Habe viel für Wohltätigkeitsorganisationen, für Rotes Kreuz und deutsche humanitäre Hilfe gearbeitet. Damals haben die ganz viele Hilfstransporte und Hilfskonvois nach Weißrussland, nach Ukraine gebracht, in diese Tschernobyl-Gegend. Und da habe ich so ein bisschen als Kind mit angepackt und
das war so Ende der 80er?
Das waren Ende 90er, genau, Ende 80er, 90er. Und dann 93 habe ich angefangen zu studieren, und bis dahin hatte ich ganz viele deutsche Freunde, die haben mich immer wieder mal, also all diese netten Leute, die humanitäre Hilfe nach Weißrussland gebracht haben, haben mich dann irgendwann mal für eine Woche oder zwei Wochen nach Deutschland eingeladen. So habe ich ganz viel in Niedersachsen besucht, Vechta, Lohne, also meistens ganz kleine Städte, und kannte Deutschland ein bisschen, nicht viel, war halt sehr bläuäugig und aber auch sehr, ich war besessen von der deutschen Sprache, besessen von der deutschen Kultur. Das war gerade nicht so populär in Russland, gerade wegen der Geschichte oder sonst. Also da habe ich schnell mich als ein bisschen Außenseiter unter meine Freunde, aber auch in meiner Stadt quasi mir alle Brücken verbrannt. Aber dafür ein bisschen auch was in Deutschland aufgebaut. Und als ich eines Tages in die kleinste Universität in Deutschland, Uni Vechta, in Niedersachsen, als ich da an der Tür klopfte und sagte, ich bin hier für einen Monat in Deutschland, darf ich bei euch einfach mal zuhören in Seminaren? Und der Rektor war sehr nett damals, sagte, ja klar, komm doch mal rein, brauchst du nicht zu bezahlen, also du bist ja kein Student, also kein Richtiger, also bist nicht eingeschrieben. Und so bin ich in die ersten Deutschseminare eingegangen, und mit meinen Deutschkenntnissen, mit meiner Grammatik und sonst, ich war halt ein Superstar, weil ich zum Teil viel mehr drauf hatte, was wenigstens die deutsche Grammatik angeht, als deutsche Studenten. Also ich könnte wenigstens vieles erklären. Ich würde das trotzdem einen Akzent haben oder ich würde Fehler machen, aber ich wusste, worum es geht.
Und du wusstest, warum das Deutsch so funktioniert, wie
genau,
es funktioniert.
Genau.
Und wir wachsen auf und lernen es einfach.
Ich habe das gleiche Problem mit Russisch. Also ich kann viele Sachen nicht erklären. Ich weiß, wie es richtig ist, aber ich weiß nicht, warum. Und so bin ich in diesem Seminar gewesen, Deutsch-Seminar, deutsche Literatur. Und nach 4 Wochen war ich bereit, nach Hause zu gehen. Und da haben sich, denen habe ich sehr, sehr viel zu verdanken. Die deutschen Professoren haben sich dafür eingesetzt, dass ich doch in Deutschland bleibe für ein Gastsemester. Und haben sich dann zusammengetan für mich in einem Dominikanerkloster. Also ich habe in so einem Paterkasten gelebt, unter Mönchen. Haben für mich da so einen Platz gefunden, dass ich da schlafen kann. Ich habe zwischenzeitlich so ein bisschen nebenbei gearbeitet und so ein bisschen haben die mir zugesteckt. Also wirklich privat, eine reine private Initiative von 3 Professoren aus Vechta. Also da soll ich den ganz großen Gruß ausrichten. Sie haben mein Leben ein bisschen geändert. Und so bin ich für ein Gaststudium hier geblieben. Und das ging dann, und ich dachte, okay, ich habe jetzt 2-3 Monate Zeit, um das Maximale zu lernen und die maximal mögliche Erfahrung zu sammeln. Und da habe ich mich ins Zeug gelegt und war wirklich gut. Bis zum Zeitpunkt, wo ich dachte, warum kann ich da nicht bleiben und einfach mal arbeiten und studieren. Daraufhin. Die deutschen Behörden haben gesagt, nö, das geht so nicht, also weil deine Zeugnisse werden hier nicht anerkannt, also wir wissen. Ja. Und die haben ja aber angeboten, so eine Prüfung abzulegen, um die Zeugnisse anzugleichen, weil damals gab ja, ich weiß ja nicht, wie das heute ist, aber damals waren diese Übereinstimmungen zwischen Bildungssystemen nicht da und keiner könnte sagen, wie gut meine Zeugnisse sind, gemessen an dem deutschen Niveau. Und da sagten sie, okay, da gibt's so eine in Osnabrück so eine Sprachprüfung. 2-tägige Sprachprüfung, wenn du die belegst, dann darfst du immatrikuliert werden, also dann darfst du eingeschrieben werden. Und dann bin ich nach Osnabrück gefahren, um diese Prüfung abzulegen, und am ersten Tag, ich glaube, das war halt so ein Gesprächsteil erst und dann halt so ein Aufsatzteil. Ich habe einen Aufsatz geschrieben. Und so einem Gespräch erst haben die mir gesagt, alles klar, du brauchst nicht mehr zu kommen. Gut, hast du. Also gut genug. Und so bin ich in die kleinste, so war ich in die kleinste Uni Deutschlands eingeschrieben, immatrikuliert, aufgenommen. Und da habe ich angefangen zu studieren. Und das fand ich so geil, weil ich bin eigentlich mit so einer Jeans, mit so einer Hose, ein T-Shirt hier angekommen für 2-3 Wochen und bin hier für volle 12 Jahre geblieben. Das ist abgefahren.
Hast du Politikwissenschaft studiert?
Nö, gar nicht. Ich habe Literatur studiert, ich habe Linguistik studiert. Fand ich sehr interessant, schön. Ich hab an der Sprache recherchiert. Das fand ich, das hat mich sehr begeistert. Und dann nach Jahren, ich habe bis zu einer Magisterprüfung geschafft hat mich das nicht mehr aufgefüllt, so ein bisschen. Ich dachte, fällt irgendwie was und ich wollte mal was anderes machen. Und da habe ich mich umgeschrieben in die Politikwissenschaft, was dazu folgte, dass meine Scheine wieder nicht anerkannt wurden. Also ich müsste wieder von vorne anfangen, wirklich von vorne. Also die 2 Jahre waren halt nicht umsonst, aber jedenfalls müsste ich wieder von vorne anfangen. Und dann habe ich recht schnell aber dann ein Magisterstudium hingelegt. In 3 Jahren war ich fertig und schöne Prüfung gehabt, eine Magisterarbeit damals über die potenzielle Osterweiterung der Europäischen Union studiert oder recherchiert über Beitrittskandidaten wie Polen, Weißrussland, Russland, muss man sich vorstellen. Damals dachten wir, die werden die nächsten Kandidaten sein. So weit waren wir mal. Und danach ging es zu einer Promotion. Dann habe ich für eine große deutsche Unternehmensberatung gearbeitet, für Kimbaum hier. Und so hat sich mein deutsches Leben hier etabliert. Und ich dachte mir, ich werde hier für mein Leben lang bleiben.
Ich habe jetzt irgendwo gelesen, dass du auch für Musikstartups gearbeitet hast.
Genau. Und wenn ich dann nach Berlin gezogen, als ich dann nach Berlin gezogen bin, aus Köln.
Aus der kleinen Stadt.
Aus Kleinstadt Vechta, dann erstmal nach Gummersbach, Kimbaum, Köln. Und dann danach nach Berlin. Und Berlin war gerade auf Blühen, die ganzen Startups, die ganze Musikszene. Ich habe viel in der Musik und unter anderem deutsche Startups gearbeitet. Und das war ganz gut, weil gerade zu dem Zeitpunkt, ich hatte schon die Erfahrung mit diesem großen internationalen Business aus der Kimbaum-Zeit. Auf der anderen Seite hatte ich ja die Sprachen und das Wichtigste war, gerade China und Russland waren im Kommen, also das waren die großen potenziellen Märkte, das war halt die ganze Euphorie, Putin war hier im Bundestag, Deutsch gesprochen, Schröder war gerade noch da und dann Schröder, also das war halt eine tollste Zeit für Russland-deutsche Beziehungen und in dieser Zeit habe ich dann so ein bisschen mich selbst aufgebaut und ich dachte, das wird so meine Laufbahn sein, mein Leben, weil ich kannte Russisch, ich habe mich hier zu Hause gefühlt, ich sprach Deutsch und das sah alles geil aus. Und dann kam USA.
Dann kam Russland?
Nee, dann kam, eigentlich ja ein bisschen Russland, aber dann kam ich nach USA, dann bin ich nach USA quasi ausgewandert.
Wann war das?
Das war 2010. Also bis 2010 habe ich in Deutschland gelebt, gearbeitet oder halt halb mit einem Fuß hier, mit anderem in Russland. Das war immer halt hin, ja. Und dann gab es hier 2008 Obama zum ersten Mal hier an der Siegessäule, halt die völlige Hysterie und auf also die Begeisterung und der erste afroamerikanische Präsident und ich habe damals schon, abgesehen von meinem politikwissenschaftlichen Studium, ich habe mich so ein bisschen mit Wahlen engagiert und war aktiv als Volontär und habe hier und da so ein bisschen mitgemacht.
Hier in Deutschland?
Hier in Deutschland, ja. Und
für welche Partei?
Ein bisschen für die Linke gearbeitet. Wir haben da einige Sachen. Ich habe auch zeitlang mit Wladimir Kamina gearbeitet. Das war eine sehr herrliche Zeit. Also wir haben ganz viele Lesungen gemacht. Also er ist eine wunderbare, tolle Person, die auch sehr gut an dieser Schnittstelle Russland-Deutschland arbeitet, aber auch professionell arbeitet. Also nicht nur halt die Geschichten schreibt, aber auch so vermittelt und auch diese beiden Kulturen zusammenbringt. Und das war halt vielleicht auch so einer der Startpunkte meines Lebens. Ein Einfluss von Wladimir und dieses ständige auf der Achse sein und die in das Russland interessierte Deutschen zu treffen, in die russische Kultur interessierte Deutsche zu befragen oder auf diesen Lesungen dann einfach mal als Diskussionsplattform mit denen was zu besprechen. Und das, glaube ich, war halt so eine die Geburtsstunde für meine politische Aktivität. Und dann gab es USA. In den USA war es ganz anders.
bis 2010 hingekommen, aber die Wahlkampagne dann von Obama, wie du gesagt hast, die fing Jahre erst später an.
Genau, und das waren die Wiederwahlen. Ich bin zum ersten Mal dann nach USA gegangen, wollte unbedingt da arbeiten, wollte unbedingt was Politisches machen und ich war super begeistert von Obama. Und ich dachte mir, okay, da bin ich jetzt mit all meiner Erfahrung, mit all meinen Kenntnissen, da bin ich jetzt gerade so ein heißes Eisen, das wird alles geil in den USA, das Land der großen Durchstarter und das wird mir doch mit Sicherheit auch so vom Tellerwäscher zum Millionär passieren. War aber nichts, gar nichts.
Warst ein bisschen naiv.
Sehr naiv, also in diesem recht hohen Alter sehr naiv gewesen und ich hab mich da auch richtig mit Krämpfen dagegen gewehrt, was anzufangen. Ich glaube, meine Messlatte zu hoch angesetzt und das klappte gar nicht. Also so bin ich einige Monate da ohne Job da rumgereist und irgendwas versucht und irgendwas nix. Und dann dachte ich, okay, dann muss ich wohl wieder von vorne anfangen. Also das ist halt das fünfte Mal in meinem Leben. Naja, dann ist das ja so.
Business as usual.
Genau, business as usual. Das fällt allerdings ein bisschen schwer dann. Also wenn du älter wirst, dann nee, ich bin doch so cool. Weißt du, das ist schon halt nicht so einfach. Aber gut, dann bin ich bei Obama Office in Washington D.C. an der Tür geklopft. Da habe ich bin ich bei denen vorbeigegangen in dieser berüchtigten DNC Building, also dieses was von Russen dann später geknackt wurde. Also das ist auch so eine Symbolik da.
Zu deinen Missetaten kommen wir später.
Genau, vielleicht habe ich da so ein paar Kennwörter geändert. So jedenfalls habe ich witzigerweise da angefangen, das ist in der Stadt, so Stadtmitte von Washington, DNC, ja,
Demokratische Komitee. Du hast einfach an der Tür geklopft und hast gesagt, hey, haben die sich nicht gewundert, Russe, Deutsche?
Zum einen in den USA steht diese Problematik nicht so da, also das ist ein Land der Einwanderer, also mit Akzent sprechen ist da halt kein großes Ding, das ist normal, das ist eigentlich ganz, ganz interessant und spannend, also Leute werden dich darauf ansprechen und begeistern sich eigentlich da. Jedenfalls, ja, ganz einfach. Und so machen so viele Amis. Also die kommen einfach mal und sagen, ja, jetzt habe ich 2 Stunden Zeit, was kann ich machen, was kann ich, wo ich helfen? Und das ist eigentlich so ein bisschen die amerikanische Kultur, dieses Volunteering, also dieses umsonst helfen, also dieses soziales Engagement ist da sehr, sehr weit verbreitet. Und daher war das gar nicht so schwierig. Also du klopfst an der Tür und sagst, was braucht ihr? Ich habe hier 2 Hände, 2 Füße, kann ich euch helfen? Und ja, klar, hier, mach mal, setz dich ans Telefon und sprich mal. Und das war ganz witzig, weil dazu muss man sagen, ich bin nach USA gegangen, ich habe kein Englisch gesprochen, also das war, oder sehr, 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 sehr halt schlecht, also das waren Basics. Und im Laufe dieser Monate da, aufgrund meiner Arbeitssuche, hatte ich ja viel Zeit an Händen ich habe mich da mit der Sprache ein bisschen auseinandergesetzt und das ist dann vielleicht ein bisschen leichter, wenn du schon mal ein paar Sprachen sprichst. Also da baust du ein bisschen auf diesem Gerüst auf. Also das ging ganz schnell, aber ich hatte trotzdem einen dicken Akzent. Ich hatte trotzdem, ich heiße Vitali, so in so einem Style gesprochen. Und die haben mich ausgerechnet, musst du dir mal vorstellen, ans Telefon gesetzt. Was ist eigentlich dieses Cold Calling? Also es ist ganz schwierig. Und dann habe ich halt zum ersten Mal, das werde ich nie vergessen, einen Hörer aufgenommen und jemanden an anderem Ende gehabt und ich sag, ja, ich bin, ich heiße Vitali, ich bin, wenn wollen Sie bei den nächsten Wahlen, für wen wollen Sie unterstützen? Was? Sag mal nochmal, ich habe dich nicht verstanden. Und dann muss ich 2 oder 3 Mal wiederholen und das war. Aber dann nach einer gewissen Zeit so, dann gehst du in so einen Flow, in so einen Fluss, wo du halt so ein bisschen die Sprache geschmeidiger wird und sprichst ja meistens den gleichen Skript, also die gleichen Sachen an und so habe ich für die ersten paar Wochen am Telefon einfach mal ganz unbekannte Leute angerufen und denen meine Geschichte ein bisschen erzählt und das hat wunderbar funktioniert.
Deine eigene?
Ja, vielleicht nicht so in so vielen Details, aber das ist bei diesem kalten Sales Calls, das ist so ganz üblich. Also wenn du einfach mal sagst, hör mal, warum unterstützt du nicht Obama? Dann gibt's meistens Leute gehen darauf nicht ein, weil jeder hat sich, jeder bildet sich eine Meinung, jeder ist schlau, jeder weiß, was das Beste für ihn oder für sie ist. Aber wenn du dann da anfängst und ansetzt und das hat bei mir so gut funktioniert, weil das eine gewisse Authentizität mitgebracht hat, weil das normal und halt glaubwürdig vorkam, weil ich einen Akzent hatte und ich sagte, hör mal, ich bin aus ganz weit hier angekommen, weil ich das sehr interessant und spannend finde, aber auch wichtig, weil das der erste, dass er so in eine große Seite in der Geschichte von Amerika, dass der schwarze, der afroamerikanische Präsident gewählt wurde und jetzt müssen wir neu wählen und so weiter. Und ich glaube daran und ich bin so viele tausend Kilometer geflogen, gefahren, um das halt zu verdeutlichen, zu auch mit meiner Geschichte, mit meinem Leben, das auch klar euch zu machen. Also sag mir nicht, also wenn ich da bin, dass das dich nicht interessiert. Und das hat viele Türen geöffnet. So viele Menschen haben da, oh man, das ist geil, also ich helfe euch oder ich spendiere 10 Dollar oder sonst was. Und so habe ich mit Telefonansprachen, also halt Verkäufen, wie du willst, angefangen.
Aber was hast du verkauft? Obama.
Obama verkauft, ja. Ja, naja, also ich meine, das klingt jetzt gerade sehr pragmatisch und sehr vielleicht nicht cool, aber das ist auch so ein Produkt, also du verkaufst, ist ja nicht Verkauf ist kein schönes Wort, aber du machst eine Aufklärung. Also viele Menschen bilden sich Meinung ganz schnell aufgrund der Klischees, aufgrund der Erfahrungen davor. Und dann auf einmal hörst du eine andere Meinung. Vielleicht kickt dich das nicht direkt, aber nach einer Story oder generell, ich glaube, Menschen lieben Geschichten. Und wenn du dann halt so eine Geschichte hast, die einigermaßen glaubwürdig ist, aber auch glaubwürdig vorkommt, dann ist es leichter, eine gemeinsame Plattform aufzubauen und von da aus dann über die Politik zu sprechen. Und ich glaube, das ist der Ansatz, das ist genau der Ansatz, den ich in meiner Arbeit als Berater immer benutze. Und ich glaube, das ist der ehrliche Ansatz. Wenn du halt von unten nach oben arbeitest und halt mit einem Menschen, nicht mit einem Politiker, anfängst, sondern mit einem Menschen. Also was interessiert dich in erster Linie? Ich bin hier, ich raube deine Zeit, also erzähle mir von dir, was bewegt dich, was ist wichtig für dich? Und dann transportierst du das, also diese Inhalte dann nach oben. Und so funktioniert auch die ein bisschen die Politik in den USA, so von unten nach oben.
War Obama leicht zu verkaufen?
In einigen Staaten ja, in anderen Staaten super schlecht. Also die Geschichte geht weiter. Ich bin nach 2-3 Wochen in Washington bin ich, das muss man auch den Amis lassen, also die sehen, und ich glaube, das ist eigentlich im Grunde genommen dieses American Way of Life, das ist so vom Tellerwäscher zum Millionär, ist nicht, dass du halt irgendwie so ein Lotto gewinnst, sondern halt, dass du eine Chance kriegst in diesem Land, und jeder eine gewisse faire Chance hat, irgendwas zu machen. Also nach 2-3 Wochen haben die gesehen, ich habe was drauf. Also ich bin halt erwachsen, habe viele Sachen gemacht und dann haben die direkt mir halt 40 Leute zugesteckt. Also da war ich auf einmal zum ersten Mal in den USA der Boss. Und dann habe ich zum ersten Mal...
Nach 3 Wochen, du hast angefangen mit Menschen anrufen, ganz unten.
Genau, und dann habe ich nach ein paar Tagen, nach einer Woche, war ich quasi der Führer einer kleinen Telefonzelle, so eine Gruppe von 6-7 Leuten, die dann halt irgendwie so bestimmte Bereiche abgedeckt haben und da waren halt 12 Leute und so weiter und so fort. Da waren halt nach einigen Wochen ganz schön viele Leute. Und dann auf einmal haben die mich nach Wisconsin geschickt, um in einem Staat, um auf deine Frage zu kommen, das völlig halt gegen Obama war, zu arbeiten. Und das war ganz spannend, weil Wisconsin, muss man dazu sagen, ist ein sehr afroamerikanisch lastiger Staat. Er hat 2008 sehr stark da gewonnen und das ist auch zur gleichen Zeit also einer der Swing States, also halt diesen Staaten, die mal je nach Kandidat, je nach Rhetorik oder Team mal demokratisch wählt, mal republikanisch. Und darum spielen diese Swing States eine ganz besondere Rolle in amerikanischen Wahlen, weil darum geht es eigentlich, diese 4, 5, 6, 7 Staaten zu gewinnen, weil der Rest ist recht schon vorentschieden halt so. Aber das ändert sich auch so. Früher war zum Beispiel Texas immer republikanisch, aber das wandelt sich. Naja, jedenfalls bin ich so in Wisconsin gelandet. Und habe einem ersten Gay-Senator geholfen, Wahlen zu gewinnen. Und sie hat dann auch gewonnen. Das war die erste lesbische Senatorin in der Geschichte der USA, die in Senat gewählt wurde. Und dann habe ich auch dem Obama-Kampagne auch da geholfen. Und da war ganz, ganz spannend.
Das war alles 2012.
Das war 2012, ja genau. Ja. Genau. Dazu muss man sagen, 2008 Wisconsin war sehr, sehr pro Obama und da hat er richtig abgeräumt. 2012 aber haben sich die Afroamerikaner haben sich so ein bisschen verraten von Obama gefühlt. Also da war halt sehr niedrige Zahlen, also halt er hatte große Probleme in diesem Staat und daher hat die Zentrale ganz viel Geld dahin geschickt und ganz viele Ressourcen zugesteckt, um diesen Staat zu gewinnen. Und
kannst du kurz sagen, warum die schwarzen Wähler von Obama enttäuscht waren? Nun, das musstest du ja wahrscheinlich rausfinden.
Genau, das müsste ich rausfinden. Zum einen viele Sachen, gerade dieses diese Wirtschaftskrise hat nicht so direkt eingegriffen sofort. Also solche Sachen entwickeln sich. Also er hat schon viele gute Maßnahmen gemacht, aber nach 4 Jahren waren halt die ersten Erfolge noch nicht so richtig sichtbar. Und dann hat er angefangen mit Obama-Care-Ideen zu arbeiten. Die waren auch noch nicht weit entfernt und nicht so ausgereift. Also da war halt ganz, ganz große unter Schwarzen, insbesondere in Wisconsin, weil Wisconsin so eine industrielastiger Staat, da das ganz viele Jobs verloren hat und diese Stadt war halt so ein bisschen wie Detroit halt nicht so richtig wirtschaftlich gut da und die Menschen, so das ist die Menschennatur, meistens ganz schnell ihre Meinung über irgendwas bilden und sagen, ah, okay, dann hat er vermasselt, dann hat er seinen Job nicht gut gemacht, also gerade die. Und diese Euphorie war vorbei, also halt der ist schon der Präsident, also wir haben schon Geschichte geschrieben, ja. mit dem Schwarzen. Dann lass mal schauen, was nächstes wird. Und tatsächlich hat er ein Problem. Und unser Job oder mein Job mit einem kleinen Team war innerhalb einer Woche ungefähr 1400 Afroamerikaner anzustellen, also halt erstmal die zu rekrutieren, irgendwo mal, finde mal. Auf der Straße und dann fast 1500 Leute dann zu trainieren, dann aber auch jeden Tag jeden einzelnen davon auf die Straße zu schicken, an der Tür zu klopfen und Klingen zu polieren und dann den Präsidenten zu verkaufen.
Also angestellt heißt irgendwie, die bekommen Geld dafür.
In diesem Falle haben die Geld bekommen. Normalerweise funktioniert das über freie Mitarbeit, also halt Volunteers. Aber in gewissen Staaten oder Bezirken oder Städten, wo man halt nicht so große Unterstützung von einem Kandidaten hat und du hast ja nicht die Zeit, also du hast 2 Wochen vor den Wahlen, da hast du nicht die Zeit, um da so eine Maschine aufzubauen und so eine Rekrutierungsmaschine aufzubauen, da ist einfach mal die Zeit zu schade und da bezahlt man die auch. Also man versucht immer Volunteers anzuheuern, aber wenn da gar nichts geht oder wenn alles halt ausgeschöpft ist und du kriegst 10, 20 Leute pro Tag, aber du musst halt 200 haben, bleibt dir nicht anderes übrig. Oder du kochst auch auf so einer kleinen Flamme, also deine Wahl. Und für die war das sehr wichtig und der Staat war als Swing State sehr, sehr bedeutend. Da haben die uns ganz großes Budget gegeben und wir haben tatsächlich viele Leute angestellt, bezahlt. Das heißt halt Verträge abschließen, trainieren, die ganze Buchhaltung. Dann aber auch, wir haben zum ersten Mal da in Wisconsin, das war ein Durchbruch mit den Smartphones. Das musst du dir mal vorstellen, 2011 oder 2012 hatten wir schon die Software für ja massiv iPods, also die ersten, ich glaube Nummer 1 oder 2, halt, also die kleinsten gekauft. Darauf wurde so eine App programmiert. Mit der App könnten wir im Gegensatz zu dieser orthodoxen Strategie einfach mal mit Stimmzettel oder halt mit so einem ausgedruckten Sachen Leute auf die Straße zu schicken, haben wir alles sehr technologisch aufgebaut. Also jeder hatte so ein Smartphone oder irgendwas Ähnliches. Da war eine Software, das dir genau gesagt hat, wo du hingehst. Also das heißt, du gehst auf die Straße, Universitätsstraße 10, und da gehst du in diesem Haus nur noch Wohnung 2, 6 und 22, weil der Rest ist nicht interessant, weil der Rest ist republikanisch oder so. Also man muss sagen, die Technologie in den amerikanischen Wahlen ist unwahrscheinlich stark entwickelt. Und
das ist wahrscheinlich, ihr wolltet nur die ansprechen, die man noch braucht, also damit Obama die Stimmen bekommt, oder genau. Auch Obama-Wähler, die Obama wählen?
Nee, also kurz einen Schritt zurück. Das ist ein Zweiparteisystem. Also du hast im Groben gesagt 40%, die halt Hardcore-Republikaner sind und aber auch von Kindheit auf so aufwachsen in einem republikanischen Haushalt oder im demokratischen Haushalt und nie die Seite wechseln. Also das ist halt so wie einmal Schalke, immer Schalke. Mhm. Weißt du so, das ist einfach mal so ein Ding.
Stammwähler,
ja genau. Und dann aber hast du diese Mitte, goldene Mitte, diese Swing Voters, also halt die sich so danach orientieren, wie der Kandidat ist, wie welche Themen er oder sie anspricht. Und daraufhin können sie dann mal republikanisch, mal demokratisch wählen. So, und die ganze Wahlmaschine ist eigentlich auf diese 20% ausgerichtet. Also das heißt, du willst ja nicht deine Ressourcen vergeuden, um die zu mobilisieren oder mit denen zu sprechen, die ohnehin demokratisch wählen. Du willst aber auch Hardcore-Republikaner nicht anfassen, weil das eine verschwendete Zeit ist und Geld. Also falls du das hast, klar. Also da gibt's auch so eine Grenzzielgruppe, die noch ansprechbar ist, die vielleicht mal irgendwie mal mit dem Gang spielt. Aber im Grunde genommen, du suchst dir so nicht aus richtig ausgeprägte Stimmen. Und darauf richtest du deine volle Arbeit.
Aber wie wisst ihr das? Also woher wisst ihr, dass 40%...
Big Data, fancy word. so zum einen gibt's so ein Ding wie Waterfall. Das ist so eine große Datenbank in den USA. Musst dir das so vorstellen. Über die Jahre hinaus haben zwei, drei Firmen, also das heißt, da gibt es noch eine Firma, ein Unternehmen auf der republikanischen Seite, auf der demokratischen auch, die alle möglichen Informationen sammeln. Also das Rechtsschutzgesetz Datenschutzgesetz, genau, ist ein ganz anderes in den USA. Und da kann man schon viele Sachen zum einen kaufen, zum anderen aber auch sammeln. Also das heißt, wenn du über Jahre hinweg jede Wahlen, das Wahlverhalten dokumentierst, dann aber auch Umfragen machst, dann aber auch nach Exit Polls machst oder nach den Wahlen dann deine Leute nochmal hinschickst und weißt, jetzt spielt da keine Rolle. Viele Leute sagen einfach nicht von den Wahlen, wie sie wählen wollen. Aber nach den Wahlen sagen, ja, enttäuscht oder ja, gut, also da kannst du ja schon ganz, ganz viel rauskriegen. Und stell dir mal vor, in den USA, im Gegensatz zu dem Rest der Welt, wird alles gewählt, also vom Präsidenten bis hin zum Schuldirektor. Also die lieben das. Es ist so wie Weihnachten Glühwein trinken. Weißt du, das ist Teil der Kultur. Also die Amis wählen gerne. Und das macht Wahlen oder dieses politische Engagement in den USA zum Teil des Kulturkodes. Also das ist Teil der Kultur oder Mentalität. So, jedenfalls, du hast auf all diesen Ebenen millionenfache Wahlen halt. Jedes Jahr, da gibt's halt hunderttausende Wahlen. Und all die Daten, jede kleine Kampagne sammelt diese Daten und die werden zentral gelagert, gespeichert. Also über Jahre hinweg hast du eine riesige Datenbank mit einfachen Informationen. Also es könnte sein, nur noch so zwei, drei Datensätze wie Name, Geschlecht und Alter oder vielleicht eine Telefonnummer oder vielleicht eine E-Mail im besten Fall. Oder das könnten große Datensätze bis zu 700 Datenpoints haben. Also du kannst dann auch die Datenbank von Facebook dazu schrauben, von irgendwelchen Punktenprogrammen, also halt irgendwie Aralpunkte irgendwie nochmal dazu und dann kannst du diese Daten abgleichen und dann modellieren, also das heißt statistisch auswerten und dann halt irgendwie Modelle aufbauen. Das war nämlich 2012 Kampagne von Obama. Die haben Modelle aufgebaut, die haben gesagt, okay, wir wissen, dass du die letzten vier Wahlkampagnen so und so gewählt hast. Nun, schauen wir uns an, also wer du bist, wie alt du bist, welche Klicks, wo du likest, also was du da halt irgendwie likest auf Facebook oder wo du halt, welche Artikel du liest oder vielleicht irgendwo, wo du deine Tomaten einkaufst. Und dann machen wir ein Profil und dann geben wir diesem Profil einen Score von 0 bis 100, wie du deinen Kandidaten unterstützt oder meinen Kandidaten unterstützt. Und dann gehe ich raus und suche mir im Facebook, im ganzen Internet, wer mit dem gleichen Profil, also gleiche Ausbildung, vielleicht gleicher Job oder eine ähnliche Weltanschauung, wer da halt irgendwie noch in dieser Gegend lebt. Und dann werde ich halt irgendwie modellieren, wie wohl dieser Mensch dann in diesen Zuständen auch mit diesen Inhalten verhalten wird. Also das ist dieses Behavioral Sciences, wo du halt Menschen so auseinander nimmst und mit einer recht hohen, über 90% Wahrscheinlichkeit, also das kommt immer auf die Daten an, vorsagen kannst, wie wohl die Wahlen oder wie dein Stimmverhalten wohl ausgehen wird. Also das ist abgefahren. Also du kannst richtig viel machen. Und das hat auch viel Trump gemacht jetzt 2016. Aber Obama hat damit 2012 angefangen. Das ist also du hast diese Big Data, du hast diese Datensätze und dann filterst du aus. Und da sagst, hör mal, in dieser Stadt, wir haben 100.000 Einwohner. Nehmen wir mal an, aufgrund der dieser Waterfall, also aufgrund dieser Datenbank, aufgrund der Daten, die wir haben, also wir sagen so 40-40, machen wir es einfach, 40-40 halt irgendwie demokratisch, republikanisch, 20 unentschieden. So, ich brauche von diesen 40 Hardcore 30 gar nicht anfassen, die werden sowieso ihren Weg gehen, die anderen 30 Hardcore werden ihren Weg gehen. Und so schneidest du diesen Kuchen kleiner und kleiner und kleiner und kleiner.
Toll. Willkommen in Berlin.
Ja. Und so schneidest du deinen Kuchen kleiner, kleiner, kleiner und dann kannst du so klein deine Zielgruppe so klein definieren, dass du sagst, okay, ich weiß, dass in diesem Stadtviertel oder in diesem Bezirk aufgrund der die demografischen Daten, aufgrund dessen, dass da halt so eine Fabrik ist und vielleicht irgendwelche Arbeiter leben, die dann auch sich für diese bestimmten Inhalte interessieren, aufgrund der weiß was ich was, also du kannst halt vieles vergleichen, vieles sehen, dann macht es keinen Sinn für mich, da Leute hinzuschicken mit Inhalten über Selbstständigkeit oder halt über Steuern oder sonst was, weil die halt völlig andere Probleme haben. Und so kannst du so deine Zielgruppe definieren und dann auch die richtigen Leute mit dem richtigen Message, also mit dem richtigen Produkt zu denen schicken und sagen, hör mal, wusstest du, dass Obama das und das und das macht? Mal abgesehen von dem Rest, also davon wollen wir jetzt gerade nicht reden. Und auf einmal, hast du ihn oder sie, Das macht Internet seit Jahren eigentlich. Also wenn du online gehst und wenn der Computer aufgrund des Cookies oder sonst weiß, dass du männlich bist, keine Ahnung, 43 und irgendwie in Berlin, genau, arbeitslos in Berlin lebst, dann werden die wohl dir so ein Banner, so ein neues BMW-Banner oder sonst was nicht schalten, weil du bist ja nicht die Audience, du bist ja nicht die Zielgruppe. Also das Internet hat das schon seit Jahren. Das Problem ist, dass Politik ist ein bisschen noch ein bisschen, aber viel aufzuholen hat. Und ich glaube, gerade die Startups und so gesehen musst du mal auch die Wahlen auch als ein Startup sehen. Also das ist so ein kleiner Startup. Also, nun brauchst du die Technologien und Daten und dann kannst du viel prognosieren und viel zielgerichter arbeiten und auch mit größerer Wahrscheinlichkeit gewinnen.
Aber was, ich meine, jetzt aus politikwissenschaftlicher Sicht, was sagt das über eine Demokratie aus, wenn du quasi genau weißt, auf welche Themen du spezielle Wähler oder potenzielle Wähler ansprechen musst und wie du mit ihnen sprechen musst, damit sie auf deine Seite kommen?
Also gut, aber das ist ja normal. Also es ist ja eine große philosophische Frage und wozu ist die Politik da, um Menschen zu dienen oder Leute zu wählen oder in die Ämter zu holen. Du hast das ja auch im anderen Leben nicht anders. Also das heißt, wenn du ins Restaurant kommst und eine gewisse Qualität erwartest oder in so einem McDonald's bist, dann weißt du, die Qualität ist die Preise sind solche und dann ist das Spiel, die Spielregeln sind schon abgeklärt. Das Gleiche, wenn du im Supermarkt einkaufst, wenn du zu Rewe gehst, erwartest du ein bestimmtes Preisniveau und wenn du in KDW einkaufst, klar. Also das heißt, je mehr wir voneinander wissen, finde ich, umso besser leben wir, umso mehr können wir einander helfen, einander halt verstehen, einander zuhören, anstelle von raten und irgendwie so ein Plakat dazu kleben und raten, was dich wohl interessiert. Also ich hätte als Campaign Manager, als einer, der Wahlen führt, für eine Partei oder für einen Kandidaten, würde ich gerne lieber wissen, was sind meine Wähler? Also das ist so wie in einer Familie. Du hast eine bessere Beziehung, wenn du ganz genau weißt, wie deine Frau ist oder wie dein Mann ist und umgekehrt. Aber wenn ihr keine gemeinsamen Themen habt, wenn ihr nicht spricht, wenn ihr beide halt auch durch Probleme und durch den Scheusack des Lebens nicht durchgeht zusammen, dann seid ihr auch viel weiter auseinander. Und das ist das Problem von der Politik, gerade in Europa, gerade in Russland, dass die Menschen die Politik nur noch aus dem Fernsehen kennen. dass die Politiker im Gegensatz zu USA nicht auf die Straße gehen und mit denen halt einfach mal für eine Stunde labern und halt richtig eine Diskussion haben und unangenehme Fragen und mit unangenehmen Fragen konfrontiert werden. Also das gibt's nicht. Und das haben wir zum Beispiel in Russland gemacht. Das hat einen riesen Erfolg. Wir hatten keinen Zugang zu Medien. Wir hatten kein Geld, weil das ein oppositioneller Kandidat war. Und was haben wir gedacht? Was haben wir gemacht? Genau, was wir mit Bernie gemacht haben. Also wir haben hunderte von Events gemacht, also kleine Veranstaltungen. Um eine Veranstaltung zu planen oder zu organisieren, musst du halt die ganzen Erlaubnisse und irgendwie mit der Stadt abstimmen. Also das ist ein sehr, sehr bürokratischer Prozess. Wenn du dabei auch für einen oppositionellen Leader, oppositionellen Kandidaten arbeitest, dann ist das noch schwieriger, in Russland wenigstens. So haben wir das alles auf der Straße gestellt. Einfach eine mobile Bühne aufgebaut, schnell Mikrofon angeschlossen und dann direkt den Typen, den Kandidaten dahingestellt und Leute kamen einfach zu und haben gesagt, ey du, und dann halt irgendwie, klar, war manchmal halt...
Also so eine Flashmob oder was?
Ja, so ungefähr. Das war manchmal halt nicht gut, weil halt hier und da immer ein Besoffener oder irgendwie ein bekloppter Typ da ist und macht alle andere halt kaputt und macht dein Event, deine Veranstaltung richtig zum Misserfolg. Aber im Grunde genommen... Mit der Zeit, wir haben innerhalb von 6 Wochen, musst du dir mal vorstellen, 251 kleine Veranstaltungen gemacht. Also 5 jeden Tag, konsequent, 7 Tage die Woche, 5 kleine Veranstaltungen.
In Russland jetzt?
Ja,
nee, genau. Wir sind nicht mal in Wisconsin.
Nee, ich springe mal so ein bisschen rüber. Also worauf ich hinaus will, wenn der Politiker mit den Menschen anfängt zu reden, aber auch sich mit unangenehmen Fragen auseinandersetzt, wenn die Politik von unten nach oben funktioniert und nicht von oben nach unten, so nicht durch Fernsehen, durch Medien, durch Zeitschriften oder Magazine, sondern halt auf der Straße, dann auf einmal kriegst du diese Kredibilität, dann Authentizität und Leute haben Bock auf dich. Und in Wisconsin haben wir auch nicht anders gemacht. Dazu muss ich sagen, wir haben diese 15, komme ich wieder zurück zu Wisconsin, 1500 Leute angestellt, bezahlt und dann halt auf. Das war eine wahnsinnige Choreografie. Das ist, musst du dir mal vorstellen, auf Knopfdruck 1500 Leute halt. Stell dir mal vor, hier jetzt 1500 Leute gehen auseinander, wie kleine Ameisen. Die gehen auseinander und jeder weiß, was zu tun.
Das waren alles Schwarze.
Das waren nur Schwarze. Wir waren 3 oder 4, 5 Jungs Weiße, die das Ganze gemanagt haben. Und
es gab 3 weiße Chefs und 1500.
Genau. Okay. Und die sind dann noch rausgegangen und jeder wusste, wo auf diesem Handy hast du dann halt deine Karte, wo du hingehst, deine Route, wo du klopfst. An dieser Tür klopfst du, an andere klopfst du nicht. Und dann in Echtzeit wertest du die Aussagen aus, also du hast halt so 5 Antworten, dann tippst du das ein, klickst Send.
Die stehen an der Tür, du klopfst von mir und dann
genau, dann sage ich, ja, hallo, ich bin Vitali, ich volontiere hier gerade für Obama und ich weiß, wir haben in 2 Wochen Wahlen, also fühlen sich sehr stark über diese Inhalte, was auch immer halt. Und dann hast du ein Skript. Und wir haben auch unterschiedliche
dann,
Skripte.
Dann sage ich, als wenn du jetzt bei mir geklopft hast, ich weiß noch nicht, wen ich will. Und dann
okay, und dann würde ich weiter bohren. Nicht unlimitiert, also wir haben auch bestimmte zeitliche Limits, weil wir wollen auch gewisse Anzahl erreichen, weil es macht ja keinen Sinn, wenn du für eine Stunde da stehst und debattierst und am Ende des Tages der Typ sagt, okay, hast du mich nicht überzeugt, tschüss. Also du hast dann halt wir haben gewisse KPIs, also wir haben gewisse Skript für Bezirke, unterschiedliche Skripte, für Arbeitsgruppen oder unterschiedliche halt Menschen oder Geschlechtsgruppen oder Altersgruppen unterschiedliche Skripts. Also tausende von Skripts. Also du gehst wirklich zielorientiert an Leute an. Du schmierst da nicht einfach mal so, weißt du, über jeden oder kämpfst nicht jeden mit weißt du. Ja. Jedenfalls dann habe ich mit dir so ein bisschen mich unterhalten und dann kann ich so ungefähr einschätzen, wie du drauf bist und worauf du halt Bock hast und dann werde ich das aus, verschicke, in Echtzeit kommt das bei mir an, in meine Datenbank, muss dir mal vorstellen, 1500 Leute halt in Echtzeit, die Daten kommen und so könnten wir, muss dir mal vorstellen, das war 2011, 2012, könnten wir in Echtzeit, fast in Echtzeit, nicht einfach mal halt so ein Plakat drucken, halt erstmal Grafikdesign drucken, in 2 Tagen ist es gedruckt, dann in 2 Tagen ist es rausgeklebt und dann wissen wir, was, mal schauen, was passiert. Sondern wir wussten innerhalb von einer Stunde, wie sich die Meinung ändert, manchmal. Also eine Woche davor war halt irgendwie dieser Bezirk irgendwie sehr dieses Thema lastig und dann ändert sich. Und dann wird innerhalb von Stunden halt die Plakate ausgetauscht, neu geklebt, zum Teil Fernsehspots ausgetauscht und so weiter. Das ist halt eine, das ist richtig geil. Also da siehst du diese IT-Gedanken wirklich und dieses Big-Data-Gedanken am Arbeiten. Also das ist faszinierend. Also,
denn du hast gesagt, hier die Helfer haben eine App gehabt und angenommen, die Tür geht zu. Dann schreibst du,
die Tür ist zu. Also das heißt,
Und dann Jackpot ist, wenn er dir dann meldet, hey, er wird Obama wählen.
Genau, aber das ist Idealfall, das ist nicht immer so, aber selbst wenn du weißt, dass er nicht wählen geht, das ist auch Information, nützliche Information. Das heißt, aus der Datenbank ist dann diese Adresse raus und dann verschwendest du deine Kräfte da nicht. Oder einer klopft und sagt, nee, ich habe jetzt gerade keine Zeit, vielleicht morgen. Und dann weiß ich und schick gezielt einen morgen dahin. Oder du hast ein Feedback. Aber der Typ ist sich nicht richtig schlüssig oder sich nicht einig, was oder die Familie, wie die wählen. Und dann weißt du aber ein bisschen, da hast du schon ein bisschen eingehakt, dann schickst du nach 2-3 Tagen nochmal einen anderen, der vielleicht ein bisschen sprachbegabter ist oder ein bisschen halt, du hast auch da Einstufungen, wie die Leute halt gut kommunizieren können und du teilst auch die Leute bei den Skills ein, ein bisschen halt so, wer gut fürs Telefon geeignet ist, wer gut halt irgendwie so in diesem persönlichen Gespräch besser ist. Jedenfalls, dann kannst du in 2 Tagen nochmal einen dahin schicken und sagen, okay, mein Kollege war hier gestern und ich weiß, dass er könnte diese Frage für Sie nicht beantworten, aber dafür bin ich hier. Und fragen Sie mich, also was genau in der Umweltpolitik interessiert Sie gerade und wie diese Themen mein Kandidat besetzt. Bang. Und dann auf einmal hast du diese Aufmerksamkeit und Leute im Grunde genommen in der Politik, die wollen einfach mal was aussagen, die wollen gehört werden. Also wenn du die Plattform schaffst, wo die sich äußern und sich wichtig fühlen, dass du denen zuhörst. Das ist das Problem von vielen Politikern, die können nicht zuhören. Könnte aber auch nicht, weil die das nicht so gelernt haben, weil die Schule der Politikkarriere war eine ganz andere, eine sehr super bürokratische 4 Jahre. Das war halt 20. Jahrhundert, aber 21. Jahrhundert ist ganz anders. Deswegen ist in Kanada Prime Minister halt so populär, weil er halt irgendwie jung und ganz anders halt mit den Inhalten und mit seiner Zielgruppe umgeht. Das hat natürlich mit dem Alter nichts zu tun. Guck mal Bernie Sanders an. Wir hatten zum Teil bei Obama, das weiß ja, das war eine große Hype, das war halt so ein großes Thema, der erste schwarze Celebrity, er hat jetzt gerade einen Nobelpreis gewonnen, bla bla bla, also halt große Nummer. Jeder in der Welt liebt ihn. Und da hast du jetzt auf einmal so einen jüdischen 74 alten, nicht so richtig gefleckt aussehenden manchmal Typen da stehen. Und auf einmal, du würdest denken, das ist nicht ein Thema für junge Leute. Das ist so mehr halt mittlere oder halt ältere Zielgruppe. Im Gegenteil, er hat tatsächlich viel mehr junge Leute mobilisiert. Das musst du dir mal vorstellen, als Obama. Viel mehr.
Kommen wir gleich zu. Ich wollte zu Wisconsin nochmal kommen. War die Kampagne denn erfolgreich? Habt ihr denn den Start gewonnen?
Also, wir haben nicht nur noch den Start gewonnen, wir haben ein besseres Ergebnis geliefert als 2008. Also haben halt wirklich die Stadt halt einfach überrollt. Und dadurch auch, ob du glaubst oder nicht, in der politischen Branche in den USA zumindest gibt es auch gewisse Awards. Nicht nur noch wie in der Musikbranche oder in der Filmindustrie gibt es politische Awards. Und wir haben auch mit dieser Aktion, das war soweit damals die größte Mobilisierungsaktion in den USA. Wir haben 2 Awards gewonnen und das war halt eine ganz große Geschichte. Insbesondere, weil ich da war und als Teil des Ganzen, als einziger russischsprachige Russe, Weißrusse in amerikanischen Wahlen mitgemacht habe. Also Wisconsin ist wirklich, wirklich gut aufgegangen.
Aber gibt es denn da, ich meine, du hast ja für die gearbeitet, gab es dann irgendwie eine Belohnung? Hast du denn...
Nun, für viele in meiner Industrie, für viele die Belohnung ist, dann Teil des Kabinetts zu werden oder halt dann nach Washington zu ziehen oder in das Weiße Haus zu ziehen, wenn das Präsidentenwahlen sind. Für mich war das leider ausgeschlossen, weil ich kein Army bin. Ich habe nur noch da gearbeitet. Also wieder müsste ich jede Saison quasi wieder von vorne anfangen, weil der ganze Sinn und Zweck der Sache ist, mal abgesehen von deinen politischen Motivationen, aber auch dann im Team zu bleiben und dann weiterhin nach den Wahlen dann weiterzumachen und dann weiter halt die Politik zu formen und eine aktive Stimme zu bleiben. Und dann sind die Wahlen vorbei und dann stehst du da und dann Weihnachten ist zu Ende und das ist ein Scheißgefühl. Es ist wie tatsächlich halt, die Party ist zu Ende, die Bude ist halt völlig versaut und du bist alleine da und musst aufräumen.
Also 2012 wurde Obama wiedergewählt. Wie ging es dann weiter?
Genau, dann bin ich wieder zurück. Für mich, ich bin wieder zurück nach Washington, habe da für lokale Wahlen gearbeitet, für den Governor Tim Kaine. Gearbeitet, genau, für ihn habe ich auch mit angepackt und dann bin ich.
War der so langweilig, wie er letztes Jahr schien?
Ja, voll, das ist eine schlechte Wahl.
Ist das schwieriger als Wahlkampf-Campaigner für so einen zu arbeiten als für Obama?
Voll, das, jede Wahl fangen mit einem Menschen und enden mit einem Menschen, fangen an mit einem Menschen, also es geht um Kandidaten, also wenn du halt so einen charismatischen, geilen Typen wie Obama hast, der lächelt, der halt sich auch manchmal nicht ernst nimmt, ist das natürlich leichter wieder zu verkaufen. Ne? Dann kommen wir wieder mal zu diesem Thema. Wenn du dann halt so einen langweiligen, verlogenen Typen, der da immer wieder mal irgendwo was Dreck am Stecken hat, klar kann man da, gibt's auch Berater, die mit, so wie wir das nennen, halt mit schwarzen Technologien, also halt nicht mit richtig guten Technologien oder Strategien Wahlen gewinnen, also halt durch Fakes in News, durch Manipulation, durch Kaufen der Stimmen oder halt Bestechen. Klar, also es gibt schwarze Schafe überall, also in dieser Industrie auch. Aber im Grunde genommen, natürlich macht die Aura des Kandidaten viel, viel aus. Und wie du ihn dann halt formst, in welches Licht du ihn stellst oder sie stellst. Und das ist sehr ausschlaggebend. Also das heißt, diese Kombination, dieses, wie die Amis sagen, Campaign Manager, also halt der Typ, der die Wahlen leitet, leider der Stabs, und der Kandidat selbst, diese Kombination macht's aus.
Gibt es unter den Campaign Managern oder unter euch Profis, gibt es unterschiedliche Philosophien, wie man einen Wahlkampf bestreiten kann? Ich meine, ich kann mir vorstellen, gerade Demokraten so, Republikaner so, aber gibt es irgendwie verschiedene grundsätzliche Ansätze?
Im Grunde genommen, jeder nutzt die gleichen Werkzeuge. Also das ist, die Inhalte sind unterschiedlich. Unterschiedlich sind auch zum Teil die Art und Weise, wie man so eine Kampagne leitet, aber auch wie man so eine Kampagne aufbaut. Also wenn du so ein kleines Rennen hast und nur noch 3 Wochen Zeit, das ist eine Geschichte. Wenn du eine große Kampagne wie einen Präsidenten hast, das 1,5 Jahre oder 2 Jahre dauert, dann baust du ganz anders auf. Also du musst tatsächlich, du fängst wie ein Startup beim Businessplan. Wir haben so dieses Campaign Plans, also wir setzen uns hin. Wir schauen uns unsere Zielgruppen an, wir machen eine Recherche, wo der Kandidat steht, wie seine Umfragswerte aussehen, wo es mangelt, wo es gut aussieht und dann versuchen wir halt seine Stärken, und daher ist ein guter Berater auch ein Psychologe, wir versuchen seine oder ihre Stärke dann halt rauszuarbeiten, die Schwächen vielleicht zu verbessern, halt die Kanten abzuarbeiten, dass es so fein zu schleifen, dass es halt dann auch wie ein Produkt aussieht. Das ist wie mit iPhone. Also du kannst natürlich halt so ein Telefon in die Hand drücken, aber du kannst auch dieses geile Erlebnis halt, diese Box von iPhone, wie du das aufmachst, also diese Haptik, da gibt es so abgefahrene Geschichten, wie dieser Designer in Kalifornien auch darüber nachdenken, wie du die Folie entfernst. Also was für ein Gefühl ist, halt irgendwie die Folie aufzureißen, wenn du das Telefon halt aus der Box nimmst und so weiter. Also wenn du so weit dich in die Geschichte eindenkst und aber auch wirklich das Ganze auch unter diesem Blickwinkel betrachtest, dass es um Menschen geht, dass es um Inhalte geht, aber auch wie du das machst, wie du das servierst, wie du das verpackst, dann sieht Politik ganz anders aus. Dann ist es sexy. Weißt du, und deswegen war Obama so sexy oder deswegen war es auch für viele ganz, ganz erfolgreiche Rennen und für andere halt ganz langweilig. Also ich glaube, im 21. Jahrhundert, in 2018, reicht nicht einfach mal ein Plakat hinzustellen und zu sagen, der Typ ist der Beste. Kauft doch keiner.
Du warst doch nicht in Deutschland offenbar bei Wahlkämpfen. mich würde mal interessieren, Schwächen und Stärken von Kandidaten. Gibt es bestimmte Schwächen von Kandidaten, wo man gar nichts machen kann, wo du sagst als Wahlkampfmanager, this is a lost cause?
Ja, voll. Und dann sagst du, dann nehme ich den Job nicht an. Das ist nicht das. Ich hatte ganz viele solche Geschichten. Und wenn du angesprochen wirst, dann sagst du, hier ist das Geld, hier mach mal. Und ich sag, guckst du den Kandidaten an, wozu er steht, was für ein Typ er ist. Dann machst du noch mal ein bisschen Recherche, ob er irgendwelche Leichen im Keller hat. Und dann sagst du, nee, Typ, das mache ich nicht, weil kein Bock, aber dann machen die anderen Leute. Also es gibt wie bei Rechtsanwälten. Also es gibt Leute, die halt auch Arschlöcher verteidigen. Also, es ist fein, es ist gut.
Also, ich kann mir auch vorstellen, letzte Frage dazu, aber gibt es zum Beispiel, dass es vor 10 Jahren für einen Kandidaten noch eine Schwäche war, zum Beispiel lesbisch zu sein,
ja,
aber heutzutage das als Stärke ausgelegt werden kann? Also gibt es quasi
voll
zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Schwächen und Stärken von Kandidaten?
Unterschiedliche Zeiten, unterschiedliche Geschmäcker. Also da schreibt das Leben ein bisschen und gerade das dynamische Leben heutzutage ein bisschen vor, wie man das verkauft. Also früher war vielleicht Käfer genug oder Trabi. Heute braucht man schon Tesla oder sonst was. Also ich glaube, die Menschen stehen ja nicht da, also die entwickeln sich und so soll sich die Politik auch entwickeln und so soll sich die Politik auch den Menschen zurecht entwickeln und die Kandidaten auch. Was natürlich im Gegenzug den riesigen Nachteil mitbringt, und das sehen wir gerade in Europa, jetzt mit Trump in den USA, dass die Politiker mehr und mehr populistisch werden, weil die dann eben eine breite Masse bedienen wollen, dass sie dann halt opportunistisch sind und halt möglichst eckige Themen oder gefährliche Themen vermeiden und dann halt irgendwie allen recht tun wollen. Und das kann funktionieren, das kann aber auch in die Hose gehen. Also das ist der Nachteil dieser Liberalisierung der Politik und der Medien auch. Hm.
Du sagst, 2012, Obama wurde wiedergewählt, Wisconsin, Preise bekommen, du warst bei Tim Kaine und so weiter.
Genau.
Was hast du in der Zwischenzeit gemacht, also 2013, 2014?
14 in Russland gearbeitet, 15 in Silicon Valley, also da für einen Kandidaten, der jetzt gerade im Senat ist.
Ganz kurz, 2014, da hast du bei der Bürgermeisterwahl mitgemacht. Von wem und in welcher Stadt?
Ich habe bei den Wahlen von Bürgermeister von Novosibirsk, ist der dritt oder viertgrößte Stadt in Russland, mitgemacht. Das ist ein anderer Abgeordneter gewesen. Er ist ganz bekannt in Medien, Ilya Ponomarev. Er ist jetzt gerade im Exil, weil ihn die russische Regierung für seine oppositionelle Einsichten aus dem Staat, also aus dem Land rausgetrieben hat. Und er ist dafür auch bekannt, dass er einer der wenigen war, die noch eine progressive, eine gute Stimme, oppositionelle Stimme hatten und müssten das Land verlassen. Und für den habe ich gearbeitet.
Und da bin ich ja mal gespannt, du hast jetzt wahrscheinlich nicht 1500 Schwarze eingestellt und dafür ihnen Werbung gemacht, aber wie war da der Wahlkampf? War das was ganz anderes?
Ganz anders. Also das ist immer ein bisschen anders. Das hängt davon ab, wo du arbeitest, wie die Stadt demografisch aussieht, wie viel Geld du hast, was für ein Budget, wie viele Leute du anstellen kannst, was für Themen dein Kandidat gerne oder wo steht dein Kandidat thematisch. Also für viele ist Umweltpolitik sehr wichtig und dann brauchst du in irgendeiner Stadt, die davon lebt, Erdöl zu machen, brauchst du halt mit Umwelt nicht anfangen. Also das ist sehr, sehr, es ist so wie Marketing. Also du hast deine Zielgruppen, du hast deine verschiedenen Geschmäcker und aber auch verschiedene Wähler. Und dadurch macht das alles so spannend und unterschiedlich jedes Mal.
War der Wahlkampf für die Kandidaten erfolgreich?
Nein.
Deine Schuld oder?
Nö, das ist so, weißt du, wenn man von Russland redet, Wahlen zu verlieren ist eigentlich ein gutes Ergebnis, weil man kann da auch gewisse Wahlen nicht gewinnen, einfach. Das ist einfach unmöglich. Und gerade wenn du mit der Opposition arbeitest, also daher überhaupt an Wahlen beteiligt zu sein und dann halt irgendwie nicht für den Kandidaten vielleicht mal im Gefängnis zu landen wie Nawalny, ist schon halt großes Erlebnis und großer Erfolg. Daher auch mit dieser Kampagne letztes Jahr, Gudkov, er hat den Sitz verloren. Er war der letzte Parlamentarier in der russischen Duma, sagte ich zuvor, hat die Wahlen verloren. Aber trotzdem haben wir halt eine gute Kampagne, nicht der Kampagne wegen, aber sonst, ich sehe die Wahlen als eine gewisse Aufklärung. Also du machst das nicht, um den Typen halt ins Office zu schieben, sondern du machst, um die Leute aufzuklären und dann gerade den Politik näher zu bringen und sie schlauer zu machen, sie ein bisschen kritischer zu machen und womöglich die dazu zu bringen, dass sie nächstes Mal bei dir mitmachen oder vielleicht Spende mal geben oder vielleicht aktiv werden. Also ich glaube, ich habe da so ein bisschen sehr idealistischen Ansatz auch. Ich glaube, wenn wir die Politik auch so gestalten, von unten nach oben, wenn wir dann halt wirklich nicht über die Kandidaten nachdenken, sondern über über das Volk, über die People, dann funktioniert es auch. Dann kriegst du auch Wahlen mit guten Ergebnissen gewonnen, weil du dann, du sollst im Idealfall eigentlich als Politiker dem Volke dienen und dann vom Volke gewählt werden. Nicht durch Manipulation oder irgendwelche Technologien, sondern durch direkte Stimmen. Nun, wie du diese Stimmen kriegst, das ist ein gewaltiger Unterschied. Also ob du die dann halt irgendwie notgezwungen oder sonst oder aus einer Koalition bringst oder wenn die Leute dich in den Händen tragen, in deinem Office, das ist ein großer Unterschied. Das ist so wie im Sport. Also halt einige Spiele sind technisch gewonnen, aber machen keinen Spaß und die anderen sind verloren und die ganzen Bierkneipen sind einfach zufrieden, weil es war Spaß, es war Sport, es war Wettkampf, es war einfach eine gute Emotion. Und so soll es sein. Es geht nicht nur noch halt um diesen einen Typen gewählt zu bekommen. Es geht darum, dass er dann auch durch die Wahlkampagne auch in bestimmten Themen reingeschoben wird, ob gewollt oder nicht, dazu aber auch steht dann. Und dann können die Leute halt Fact-Check machen und sagen, ja, hör mal, das hast du gesagt. Also hast du das gemacht? Nein. Oder ja. Und dann machen die eine Neuentscheidung in 4 Jahren, in 2 Jahren. Naja, hast du ja doch vermasselt. Dann Schluss damit. Oder nicht. Also daher, es soll als eine Diskussionsplattform sein. Nicht sich hinter Fernseher verstecken, sondern halt offen deine Meinung sagen, aber auch dazu stehen.
Bevor wir zu Bernie kommen, nur eine kurze Frage zur Obama-Kampagne. Hast du Obama jemals selbst getroffen?
Ja.
Ja?
In Michelle und sogar den Bill Clinton. Oh. Ja, das war witzig. Muss ich mal vorstellen, so ein riesiger Flughafen. Und dann, wenn der Kandidat, und gerade so einer wie ein amtierender Präsident, keine richtige Zeit hat, so viele Events oder Veranstaltungen mitzumachen, es sieht so aus. Also man macht so einen speziellen Zugang zum Flughafen, so zum Teil des Flughafens, weil Flughafen an sich so eine gesperrte Zone ist. Also da darf keiner auf die Flugbahn und so weiter. Aber das ist mit einem riesigen Aufwand verbunden. Und dann hat man viel Polizei und Sicherheitskräfte und so weiter und so fort. Und man macht so einen Kanal, so einen Zufluss von Leuten zu einer Landebahn. Der Flieger landet. Der Typ steigt aus dem Flieger, macht eine Rede, schüttelt ein paar Hände, geht in den Flieger, fliegt zum nächsten Veranstaltungsort. So geht das aus. So sieht das aus. Aber nicht immer. So mit Bernie haben wir genau das Gegenteil gemacht, weil er sehr viel Wert auf diese persönliche, und er war ja kein amtierender Präsident, also da der Aufwand ist ja ganz anderer. Selbst mit Security Service ist schon halt ganz schwierig zu arbeiten, weil die natürlich am Ende des Tages die letzte Instanz sind, die entscheiden, ob der ob die Veranstaltung stand wieder oder nicht, oder ob die jetzt gerade anfahren und irgendwas gefällt dir nicht, dann machen die zu. Das ist ganz einfach. Also das ist halt Sicherheitsfrage. Jedenfalls mit Bernie war das ganz anders. Also wir haben, und ich glaube, das ist auch Teil seines Erfolges, wir haben seine Kampagne als ich würde mal sagen, als Rockkonzerte aufgebaut. Also wir hatten tatsächlich jeden Tag 3 Events. Er ist immer mit so einem gepanzerten Wagen da vorgefahren, mit Leuten gesprochen. Davor haben wir natürlich halt Bands eingeladen, die haben gespielt. Das war so wie Woodstock, das war halt so ein bisschen campingmäßig. Leute sind zusammengekommen mit Familien, mit Zelten, mit Bier und so weiter. Darf man nicht, ne, Bier nicht. Aber mit Säften oder versteckten Bier und haben da gecampt. Hatten Spaß, dann hatten wir große Namen, da hatten wir halt irgendwelche Sprecher, dann große Bands, aber auch immer 2-3 lokale Bands, auch selbst nicht so richtig namhafte. Dadurch haben die Bands auch Leute eingeladen, also es war halt so ein Moment, ja. Und dann gab's paar kurze Sprecher, das war eine Choreografie, das war wie ein Konzert, also du baust es auf, also Vorband, bam, 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 da, hier ist der Bernie. Und dann sagt er halt, enough is enough. Ja, und dann auf einmal,
Aber ganz am Anfang, wie bist du denn zu dieser Kampagne gekommen?
Zufällig, aber auch nicht zufällig. Zum Teil, ich habe mich super für ihn begeistert, du checkst immer, wer da gerade antritt, und in diesen Wahlen waren 17 republikanische Kandidaten und ich glaube 5 auf der demokratischen Seite, und das war schon, da suchst du dir dein Lieblingsteam, so ein Lieblingsverein,
Spielverein. Obwohl quasi vor der Vorwahl war ja irgendwie für jeden klar, Hillary gewinnt das Ding.
Ja,
keiner hat eine Chance.
Voll, ja.
Und ganz bestimmt nicht dieser Bernie Sanders, der ein Sozialist ist, klar, der noch nicht mal wirklicher Demokrat ist. Ja, jetzt, ja, es läuft, he runs for the Democrats, but he's an independent.
Genau. Naja, ich glaube, ganz tief in mir, unbewusst, vielleicht war das auch so einer der Gründe, so dieses rebellische, dieses gegen Mainstream Kandidaten, obwohl ich für Hillary eigentlich ein bisschen gearbeitet habe davor. Also das war schon interessant. Jedenfalls, ich dachte auch, das ist so schon abgesprochenes Spiel, das macht doch keinen Spaß. Also, und der Typ war so geil mit seinen Ansagen. Fand ich wirklich, ich war super begeistert. Und wir hatten in der Familie immer, meine Frau war völlig auf Hillary-Trip. Also wir haben uns immer gestritten.
Deine Frau arbeitet im US-Außenministerium.
Genau.
Hillary war Außenministerin.
Genau, das war der Boss. Ah. Und daher war das wohl klar. Aber,
nee, aber ihr seid immer noch verheiratet, ja?
Also genau.
Politik hat jetzt hier nichts
kaputt
gemacht.
Naja, aber ich glaube, die Familie privilegiert, also sie hat dann schon die Seite geändert später. Vielleicht, um mir einen Gefallen zu tun oder eine weitere Eskalation zu vermeiden oder so eine Auseinandersetzung. Na, jedenfalls, wir hatten immer schon diese Diskussion. Ich sagte, der ist geil, der Typ ist so gut, und Trump. Also ich sag, die beiden, die haben's. Und ich habe ein professionelles Auge dafür. Ich sag, die haben's. Die werden massiv Leute bewegen.
Das hast du ja ein Jahr vorher schon gesehen.
Ja.
Kannst du kurz erklären, woran du das erkannt hast?
Charisma, gewisse Aussagen.
Bernie hatte Charisma.
Aussagen, seine Aussagen, ja. Das meine ich, also das ist ja nicht so ein typischer Kandidat wie Obama, halt so schön aussehend und irgendwie witzig und so weiter. Und vor allem, er ist seit 35 Jahren redet er das gleiche Zeug. Also das ist völlig langweilig, und keiner hat ihn richtig ernst genommen. Und auf einmal, bumm. Und ja, klar, also die Inhalte spielen eine Rolle, wie zielstrebig und wie sich die Kandidaten sich geben. Gerade in USA ist es sehr wichtig, wie sie sich im Fernsehen präsentieren. Und ich glaube, da sieht man sofort, dass Trump ganz, ganz viel Medienaufmerksamkeit, Attention hatte und schon ein Promi ist. Seit Jahren einer der reichsten Männer und seit Jahren im Fernsehen. Also das war ein leichtes Spiel für ihn. Und dann aber auch provokativ. Bei Bernie war das dieses unerwartete, aus heiterem Himmel ist so ein alter Jude aus Bronx oder Brooklyn, dann halt macht so eine Heavyweight Champion Hillary dann das Rennen. Und das war, glaube ich, auch so für viele, wow, das ist ja abgefahren. Naja, jedenfalls, ich habe ganz viel in meiner Familie drüber gestritten, wer der Beste und wer aus der professionellen Sicht, wer eine Chance hat. Und wie der Zufall das wollte, die Typen, die ich seit 4 Jahren nicht gesehen habe und mit denen ich mal für Obama damals gearbeitet habe, die haben mir eine E-Mail geschickt, eine Zeile. Das war eigentlich ganz, ganz witzig. Wir sind im Flieger. Ich erzähle die Story. Ja, haben wir Zeit?
Ja, klar.
Wir sind im Flieger. Wir fliegen, ich glaube, nach aus ich glaube aus Rio nach San Diego, nach USA, nach Kalifornien. Und im Flieger, ich höre mir den Podcast von Axelrod, ehemaliger Berater Teil des Kabinetts von Obama. Er hat sich ab...
Die X-Files.
Die X-Files, genau.
Ja, wir sind ja hier, machen ja auch Podcast-Werbung.
Und, genau, und er hat gerade damit angefangen, weil er nach seinem White House-Job ist er nach Chicago wieder zurückgezogen und hat da am Lehrstuhl für Politik oder Politikwissenschaft angefangen als Professor oder Leiter des Lehrstuhls zu arbeiten. Und es war gerade die ersten Podcasts und einer der ersten Gäste war Bernie Sanders. Und jedenfalls, wir sitzen im Flieger kurz vor Miami, kurz vor Landung und meine Frau sagte mir, und wir waren mit dem kleinen Kind und sagt, kannst du mir nicht helfen? Also du hörst seit 2 Stunden halt dein Zeug an, halt, helf mir ein bisschen. Und da ich so, was soll ich machen? Ja, na komm, Kleiner. Und so ungern habe ich da versucht, mich zu fokussieren an Bernie Podcast. Und sie sagte, was hörst du denn so lange? Ich sagte, das ist Bernie. Hör doch mal auf mit deinem Bernie, das geht mir so offen. Wenn du ihn so liebst, dann geh doch und arbeite für ihn. Ich sag, ja, geh doch und arbeite. Dann Cut, irgendwie Kind, Landung, aus dem Flieger raus. Ich versuche mich ins kostenlose WLAN einzuwählen im Flughafen Miami. Und E-Mails zu checken. Und die erste E-Mail, die ich sehe von einem Freund, den ich seit 4 Jahren nicht mehr gesehen habe, mit dem ich damals in Wisconsin, in Milwaukee gearbeitet habe für Obama. Nur noch eine Zeile, so aus dem Englischen halt, was machst du? Und Fragezeichen. Ich schreibe direkt, gerade gelandet in Miami auf dem Weg nach San Diego, was machst du? Fragezeichen. Und das ging richtig ruckzuck wie Chat. Und er schreibt, ich bin mit Bernie, hast du Bock drauf? Ich sage meine Frau, ich sag, deine Gedanken haben sich materialisiert, siehst du? Ich sagte, come on, hör mir doch auf, schreib yes. Ich habe gesagt, klar doch. Er sagt, okay, kauf dir ein Ticket, kannst du morgen da sein? So, dude, ich bin jetzt gerade für 2 Wochen mit meiner Familie gerade gelandet, noch nicht mal angekommen an meinem Urlaubsort. Wir sind eigentlich für 2 Wochen weg. Huh. Kannst du das absagen? Ich sage, ich zeige dir immer, ich kill dich, ich störe dich. Er sagt, nee, kann ich nicht, geht's in 2 Wochen. Er sagt, so bald wie möglich. Und dann tatsächlich sind wir noch in Urlaub gefahren, kurz, dann aus dem Urlaub zurück.
Ich meine, im Urlaub muss doch dein Kopf geplatzt sein, oder?
Ja, Henne, lass mich mal arbeiten. Aber muss ich mal vorstellen, das war so witzig, dass wir gerade drüber gesprochen haben. Sie sagte, hör doch mal auf, ich habe die Schnauze voll von deinem Bernie halt, von diesem Sozialisten, bla bla bla. Geh doch und arbeite für ihn, wenn du ihn so toll findest. Und dann zack, 30 Minuten später sehe ich diese E-Mail und dann bin ich dahin.
Wohin bist du geflogen?
Ich bin erst nach Nevada geflogen. Ich sollte nach Iowa gehen. Das ist der erste Caucus-Staat. Da waren aber wir so ein bisschen überbesetzt. Da war halt geschichtlich gesehen sehr viele Kampagnen stecken ganz viele Ressourcen in den ersten Staat ein, weil das ist so eine gewisse Tradition und auch eine gewisse Messlatte für die Wahrnehmung der Menschen. Also wer der allerersten Staat gewinnt in der Primaries, der will wohl, ich glaube, da gibt es auch in der Statistik, es gab glaube ich 2 Ausnahmen. Meistens wird der Typ dann oder der Kandidat dann als Gewinner ausgehen. So, jedenfalls dieses Momentum, also diese kritische Masse zu haben oder diesen Durchbruch, dieser Gedanke steckt dahinter und ich glaube, das ist ein bisschen Tradition. So, jedenfalls hatten wir ganz gut, waren wir aufgestellt in Iowa, aber der zweite Staat, der direkt danach kam, war Nevada, also Las Vegas. Und da waren wir halt richtig 43 oder 44, also über 40 Punkte runter. Also sie war halt völlig, völlig dominierend da.
Diese Hillary hat mit 70% geführt und genau, Sanders mit 20 dahinter.
Genau, genau. Und wir halt, ich glaube, 26 oder irgendwie sowas dahinter. Also ganz, ganz mies. Und da haben die mich hingeschickt. Und
der musst du nur gesagt haben, what?
Oh, die haben gesagt, ist ja unmöglich. Der Russe kann das. Also der hat das schon ein paar Mal bewiesen. Er kann halt die Leute zusammentrommeln und die dann halt auf eine russische Art und Weise so ein bisschen hart irgendwie wie ein Zar halt so ein bisschen delegieren. Keine Ahnung. Ich glaube, so ein bisschen spielt da jeder immer mit den Klischees und ich werde auch in so einer Schublade gesteckt, also ein harter Russer, der viel säuft und so weiter und halt die Leute, die für mich arbeiten, halt irgendwie an einer strikten, so eine kurze Leine halte, haben die mich dahin geschickt und die Aufgabe war innerhalb von 3 Wochen, weil das waren in 3 Wochen die Wahlen, innerhalb von 3 Wochen 5000 Leute anzustellen, zu finden erstmal, und das ist immer die Aufgabe, finde mal. Und umsonst, also kein Budget, kein Geld, 5000 Leute zu finden, zu trainieren und dann die am Tag X, so an Wahltag, dann eben halt als eine Armee, so eine große Armee rauszuschicken und die sollen dann halt ihren Job machen. Und so bin ich da als Direktor für Mobilisierung sozusagen eingestiegen und das haben wir dann auch so gemacht.
Hat's geklappt?
Hat's geklappt? Ich würde sagen, ja. Also wenn du halt technisch gesehen, wir waren, ich glaube, 2,4, also halt nur noch einige Prozente unter. Also wir haben den Start trotzdem verloren. Dadurch aber auch, wir haben sehr viel aufgeholt. Am Ende des Tages hat sie verloren, weil wir waren 40 Punkte runter und wir haben dann halt diesen Unterschied auf 2 oder 4 halt runtergeschraubt innerhalb von 3 Wochen mit kostenlosen, Volunteers. Und das war schon ein erfolgreiches Ding. Gut.
Was schwierig für dich, ich meine, bei Obama Freiwillige zu finden für einen Präsidenten, der super beliebt ist, ist das eine, aber für einen Bernie Sanders, Sozialisten, ja. Außenseiter in der amerikanischen Politik und dann noch gegen Hillary Menschen in Nevada zu finden?
Unterschiedlich. Weißt du, generell ist die Beteiligung an Präsidentenwahlen höher, weil das ist so ein großes Thema. Jeder interessiert sich, du hast eine weltweite Aufmerksamkeit und das jeder begeistert sich dran. Drauf. Aber für eine kleinere Wahl ist es schwieriger. In diesem Falle für Bernie war es auch in Nevada nicht so super schwierig, aber auch nicht leicht. Also du hast generell Staaten, wo du halt einfach eine E-Mail schreibst und 300.000 Leute vor der Tür stellen, weißt du, so am nächsten Morgen und sagen, ja, ich will arbeiten und umsonst. Und du hast dann Städte oder Staaten oder halt Bezirke, wo du halt wirklich jeden an der Straße, kannst du mal bitte für eine Stunde ins Office kommen und helfen, bitte, bitte. Oder dann, wenn du glücklich bist und ein größeres Budget hast, kannst du auch anstellen. Aber das ist auch nicht das Wahre. Wir versuchen immer halt dieses bezahlte Hilfe zu vermeiden, weil das so ein bisschen dem Grundkonzept aus widerspricht. Zum anderen ist es eine Budgetfrage halt. Das ist meistens im Gegensatz zu Deutschland, sind die Wahlen da nicht finanziert, also muss halt die Spenden durch Spenden selbst finanzieren. Also das heißt, der Kandidat fängt bei null an. Also wenn du morgen kandidierst und sagst, ich will jetzt der nächste Senator von weiß was ich werden, dann fängst du mit null auf, machst ein Konto auf und gehst von der Tür zu Tür und fragst und sprichst die Leute darauf an, dir ein bisschen Geld zuzustecken. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und mit diesem Geld baust du dein Team auf. Und mit diesem Geld baust du dann halt, je mehr Geld du hast, umso mehr eigentlich Chancen oder Ressourcen du hast, um so einen guten Wahlkampf zu meistern. Also das ist halt, viele sagen, die amerikanische Politik ist sehr käuflich, weil du quasi halt mit diesem Fundraising, also mit diesen Spenden quasi das Rennen finanzierst. Was auch zum Teil stimmt, würde ich sagen, aber auch so eine gewisse Wahrnehmung ist. Ich glaube, gerade dadurch, dass du mit deinem Geld deinen Kandidaten oder deine Agenda, deine Themen, die dich interessieren und bewegen, finanzierst, das ist auch in gewisser Weise auch ein Zeichen für eine Demokratie, weil das Geld ist immer hart verdient und die höchste Anerkennung für dich als Kandidaten, für so eine Oma halt irgendwie mit kleinen Münzen $5 zu bekommen, das ist so geil, wenn die dann halt irgendwie da ankommen, eigentlich kein Geld haben, aber halt dann die Taschen leer machen und dir mit kleinen Münzen $5 mitbringen, das ist echt so geil. Das ist es. Also die glauben an dich. Und dann ist es leicht, mit so einem Elektorat zu arbeiten, mit solchen Menschen dann irgendwas aufzubauen, weil die dann von Grund auf überzeugt sind.
Bevor wir vielleicht immer zu den inhaltlichen Unterschieden zwischen einer Sanders-Kampagne kommen, hast du ihn denn vorher schon getroffen? Oder hast du ihn in Nevada getroffen?
In Nevada zum ersten Mal, ja, genau. In Nevada.
Und war das, was du dir vorgestellt hast? Also war er das, was in den Medien quasi von ihm abgebildet war?
Viel besser, das war halt viel so besser. Er ist ein geiler Typ. Er ist wirklich, wirklich ein unheimlich interessanter Mensch. Ich glaube auch aufgrund des Alters, und das hat auch so viele Leute gekauft, im guten Sinne des Wortes, oder überzeugt.
Aber er war doch zu alt, oder
nicht? Nee, das ist unglaublich. Ich habe später, fast 10 Monate später, als ich mit ihm so ein bisschen unterwegs war, halt als ich für ihn Advance, also halt so eine Eventplanung und mit ihm halt mal im Flieger oder irgendwie im Motorcade war, da hatten wir zum Teil Tage, wo wir, also erstmal, wir arbeiten 7 Tage die Woche und ich habe für 10 Monate 7 Tage die Woche ohne freien Tag gearbeitet. Also du bist dann halt irgendwie völlig ausgepresst. Aber dann hast du solche Tage, wo du halt 17, 18 Stunden arbeitest, halt 2, 3 Tage in der Folge und dann alles halt schief geht. Und dann bist du so fertig mit Nerven und dann siehst du den Typen, der ist 74, der da halt irgendwie rauf springt auf die Bühne, sein Ding macht, irgendwie dann schnell irgendwie was erledigt, noch Interview gibt und so weiter. Und dann, das ist sehr motivierend. Also was er an Kräften hat, da haben wir alle von uns schon viele Male halt so den Kopf geschüttelt und gesagt, Alter, der Typ ist einfach eine Rakete. Wie macht er das? Wie macht er das? Und dabei halt ist er nicht so super gesund irgendwie. Weißt du, macht keinen Sport, nix, aber halt völlig fit im Kopf. Und auch irgendwie geistig. Ich glaube, wenn du dich für irgendwas begeisterst, dann gibt das dir so eine Energie, so einen Schub von innen, dass du da halt solche Sachen dann auch durchziehen kannst, glaube ich. Also er ist unheimlich charismatisch, direkt, kann ein bisschen, aber das hängt so ein bisschen mit Alter zusammen, kann ein bisschen, so im Privaten, also wenn er nicht unter Menschen ist, kann so ein bisschen zu direkt sein und viele Leute halt so, ja, kann man halt voll auf die 12 sein ein bisschen und ein bisschen wie so ein alter Opa.
Cranky
und sich ein bisschen beschwerend und was heißt denn da, als wenn eine Scheiße, brauchen wir doch alles nicht. aber im Grunde genommen unheimlich positiver Typ und ich glaube, das erklärt seinen Erfolg, weil die Menschen, du kannst vieles vormachen, das gerade in meiner Branche, oder Marketingbranche. Du kannst ganz viele Leuten irgendwas vormachen, irgendwas verkaufen oder irgendwas irgendwie betrügen oder sonst. Aber das machst du einmal oder zweimal, aber das kannst du nicht irgendwie 20.000 Mal machen. Zum einen, das kannst du nicht mit einer großen Menge der Menschen machen, also die fühlen das schon. Also wenn du halt von Grund auf ehrlich bist, wenn du halt die Sache toll findest und dafür stehst, also diese emotionelle Ebene fühlen die Leute so gut und das ist genauso, das meine ich ja mit Rockkonzert, also du hast Bands, die halt einfach aufräumen und dann bist du halt danach richtig erschöpft, weil du halt so einen Schub bekommen hast, aber auch zurückgegeben hast, während du getanzt oder geslammt oder was auch immer. Und es gibt Bands, die einfach mal da seine Show abliefern und ihre Show abliefern und dann halt dann gehst du einfach mal nach Hause, weißt du. Und ich glaube, bei Politikern ist es genauso. Er ist in diesem Alter, wo er sich vielleicht nicht mehr beweisen und nichts mehr beweisen muss. Er ist in dem Alter, wo er sich wirklich um seine Enkelkinder und sein Land und um die Gesundheit der Menschen oder aber auch Umwelt wirklich richtig kümmert und Sorgen macht und sorgt. Und ich glaube, das gibt diese Authentizität, also diese Glaubwürdigkeit. Und wenn du das ausstrahlst, weil du daran richtig dolle glaubst, dann ist es eine große Waffe. Also man sieht das halt, wie weit er das getrieben hat. Und ja, nach wie vor, letzte Woche habe ich in Washington Post oder The Hill Artikel gelesen, oder vor ein paar Wochen jedenfalls, nach wie vor der beliebteste Politiker in den USA, müsst ihr mal vorstellen.
So, jetzt
also schon beeindruckend.
Jetzt war euer Gegner ja nicht die republikanische Seite, sondern ihr musstet erstmal Hillary Clinton besiegen.
Genau.
Was war eure Strategie?
Die Strategie war einfach mal so, wie wir das machen, einfach mal weiterzumachen und zu skalieren. Weil wir waren alle überrascht. Er hat ja ganz klein angefangen. Und auf einmal war das irgendwie so ein Riesenerfolg. Und wir haben gesehen, dass das funktioniert, dass das Leute motiviert. Und die Inhalte, die er anspricht, die gehen auf. Also großes Problem war zu skalieren halt. Auf einmal, wenn du 10 Leute Team hast, auf einmal musst du irgendwie 1000 Leute anstellen. Und wir hatten zum Teil 1200, 1300 Leute fest angestellt und dann Dutzende, Tausende von Volunteers und Dutzende von Tausenden Leute, die umsonst gearbeitet haben. Also das ist eine gewaltige Maschine, das zu managen. Und dann arbeitet die Zeit gegen dich. Also du hast halt einige Primaries so in 2-3 Wochen Takt und dann kommen die halt Super Tuesday halt, so 5, 6, 7 Staaten halt auf einmal. Also das heißt, du musst all das gleichzeitig in viel verschiedenen Zeitzonen, unterschiedliche Inhalte, unterschiedliche Themen, unterschiedliche Probleme, lokale Probleme. Also du musst halt all das, all diese Bälle halt in sich behalten. Das ist die große Herausforderung für einen Campaign Manager, sowas zu meistern. Einfach mal aufgrund der Größe des Landes und aufgrund der Bandbreite der Team und der Mentalität, nicht Mentalität, aber halt Menschenunterschiede. Ich glaube, das war die große Challenge. Das war schwierig. Und da haben wir halt ein paar gute Ergebnisse erzielt, aber auch einige Sachen sind nicht so gut gegangen. Aber im Großen und Ganzen, wir hatten schon Rückenwind. Und Leute haben uns gefeiert und ihn gefeiert und diese Events gefeiert und jeder, das weiß ja noch vielleicht, jeder war halt Birne. Auf einmal war er halt so ein Superstar. Und dann ist es leichter, weil dann wie ich schon sagte, machst du einen Anruf und 100 Leute kommen zu deinem kleinen Projekt. Du brauchst irgendwie vielleicht 2 und dann 100 kommen. Und auf einmal hast du, okay, dann machen wir das und das. Und dann kannst du aber auch aus diesen 20% rausgehen und dann halt tiefer, wenn du die Ressourcen dafür hast, dann kannst du tiefer reingehen und dann vielleicht irgendwie ein paar Leute auf die Straße schicken, mitten Republikaner zu rennen und sagen, hör mal, willst du die Hillary oder willst du Bernie? Das haben wir auch gemacht. Also weil wir unsere Statistiken, Umfragen haben gezeigt, dass die Leute, selbst die nicht demokratisch wählen, also Republikaner zum Beispiel, von 2 Bösen halt lieber das Kleinere nehmen würden, also Bernie, denn diese Hexe, wie die bezeichnet haben damals, nicht meine Worte, Zitat, Hillary. Also war das auch für uns ein bisschen leichtes Spiel.
Aber man hat es ja nicht geklappt. Habt ihr oder hat die Bernie-Kampagne oder hat Bernie Fehler gemacht, warum es nicht geklappt? Oder war am Ende Hillary einfach zu groß, zu reich, zu bekannt, zu stark?
Zu groß, da gab es auch viele, später ist das aufgeflogen mit DNC, da gab es auch Manipulationen oder halt gerade bei Debatten. Also man hat ja gesehen, dass die Demokratische Partei Hillary zugespielt hat, das war offensichtlich.
Ja, aber das, jetzt kannst du ja zugeben, die DNC hast du gehackt und du hast es rausgefunden, ne? Also gab's irgendwie russische Hacker?
Ich habe nur noch meine Filme da angeschaut auf dem Computer, die ich aus dem Netz hatte, wer weiß. Nee, gar nicht. Also ich war nur noch mit Telefon beschäftigt. Ich glaube, da gibt's auch viele Gründe dafür. Also ich habe viele Interviews gemacht, wo ich so ein bisschen mehr darauf eingegangen bin, warum das so gegangen ist. Also da gibt's natürlich auf der Seite von Trump 3-4 wichtige Gründe zu nennen. Aber auch Hillary, klar, das ist so ein Schwergewichtler gewesen. Dann die ganzen Super Delegierten, also halt diese Super Delegates, haben sie dann auch quasi in die Nominierung geführt. Zum Dritten, ich glaube, wenn wir 2-3 Wochen mehr hätten, ich glaube, das wäre auch ganz anders ausgegangen. Das war halt sehr, sehr knapp. Also du hast ja gesehen, er hat ja bis zu California Primaries nicht aufgegeben, ja. Wo Hillary 4 Jahre davor, ich glaube, 2 Monate oder 2,5 Monate davor schon aufgegeben hat. Also das war halt so, so nah. Also das heißt, wir haben schon gute Arbeit geleistet. Ich würde nicht sagen, da war halt so ein taktischer Fehler oder sonst. Ich glaube, ein bisschen Zeit wäre schön gewesen. Und wenn die Wahlen unparteilich wären. Also halt wirklich, wenn die Demokratische Partei, man muss mal dazu sagen, vielleicht einige Zuschauer wissen das nicht, Bernie war ja nicht Demokrat. Also er ist ein unabhängiger Kandidat gewesen, ein Leben lang. Er war dafür bekannt, dass er dieses Independent war.
Das ist ja eine Seltenheit in amerikanischer Politik. Also im Senat, glaube ich, war er der Einzige oder einer von zwei Nicht-Demokraten, Nicht-Republikaner.
Genau. Viele Amis sind da so ein bisschen kränklich. Das ist genauso wie du für Bayern München, wenn du Bayern München liebst und dann auf einmal halt irgendwie unter den Freunden, Bayern München Freunden irgendwie was über Schalke sagst oder irgendwie sowas und dann auf einmal sagst du, was machst du denn, Mann? und so viele Demokraten haben Bernie da einfach so, keine Ahnung, also ein bisschen im Stich gelassen, weil die parteiisch sind. Das muss man auch, das kann man auch verstehen. Also wenn du halt die ganze dein Leben lang deine Karriere mit Hillary aufgebaut hast, das ist halt deine Partei, dann musst du deine Partei unterstützen. Und jetzt ist einer, der zwar super bekannt ist und beliebt vom Volk, aber das ist doch Partei. Und da die zum Teil bürokratische Partei entscheidet da ganz viel, ganz viel. Und vielleicht waren auch ein paar progressive Abgeordnete, die ihn gerne, oder das habe ich eigentlich gesehen, das war Teil meines Jobs, also ich habe mich mit vielen Abgeordneten oder Congress-Leuten getroffen und im privaten Gespräch haben die immer gesagt, hey, das ist geil, das ist meine Party, das ist meine Partei, kann ich nicht machen. Also das ist schon ein bisschen traurig, aber das ist gut, das ist hier auch nicht anders. So einige Themen kannst du unterstützen, aber du bist dann der Partei gebunden oder verpflichtet und das kann man, na jedenfalls, er war unabhängig und nur noch für die Wahlen hat er sich der Demokraten angeschlossen und daher war das, er wurde immer schon als ein Außenseiter angesehen. Und klar, halt besser als Republikaner, klar, aber trotzdem irgendwie so ein Verräter unter uns.
Wir haben alle Debatten geguckt und selbst bei den Debatten hat Bernie immer darauf hingewiesen, meine Chancen, wenn es gegen Trump geht, sind besser als die von Hillary.
Absolut. Vom Tag 1 waren, wir haben Umfragen, wir können das statistisch belegen, wir führen ja täglich Umfragen in jedem Staat. Die Medienanstalten machen das auch. Von Tag 1 war er Trump überlegen, was Meinungsumfragen angeht. Also das ist sehr bezeichnend. Im Gegensatz zu Hillary. Das ist schon schade eigentlich und tragisch ein bisschen, dass die Demokratische Partei so ein bisschen stur und ein bisschen hochnasig oder ich weiß nicht, einfach mal arrogant gewesen oder einfach mal der Partei verpflichtet, also einfach mal dumm. Keine Ahnung, die haben aufs falsche Pferd gesetzt und jetzt haben die das Weiße Haus, nicht nur das Weiße Haus, aber auch die beiden Häuser des Kongresses vermasselt und Governors, also das ist halt seit 60 oder 70 Jahren nie da gewesene republikanische Mehrheit auf allen Ebenen.
Glaubst du wirklich, dass Bernie gegen Trump gewonnen hätte?
Ja. Ich glaube, das ist nicht nur noch irgendwie Frage des Glaubens, da gibt es auch Modelle, da gibt es Statistiken. Klar, am Ende des Tages, der entscheidende Kampf ist die zweite Runde, also nach der Nominierung der General. Aber wenn er ihn schon in diesem heftigsten Gefecht, die Primaries, so überlegen war, dann, und ich meine, schau mal, Trump hat ja auch am Ende des Tages auch so ein bisschen die Taktik von Bernie übernommen, so ein bisschen medienmäßig auf der rechten Seite des politischen Spektrums. Aber er hat ja die gleichen Themen angesprochen halt. Große Banken, dieses Ungleichheit, Jobs in Mexiko, diese Mauer und so weiter und so fort. Also er ist inhaltlich in die gleiche Richtung gegangen. Klar, auf der, wie ich schon sagte, auf der rechten Seite. Also das heißt, das war schon wichtig den Amerikanern. Und warum Hillary da einfach stumpf darauf nicht eingegangen ist. Weil man hat doch gesehen, dass selbst unbekannter Bernie Sanders hat ja so viel weggenommen und anstelle diese Themen dann mehr in seine Wahlkampagne zu integrieren. Die hat sich immer noch gewehrt. Sie wehrt sich immer noch. Die schiebt diese Schuld immer noch halt irgendwelchen Hackern oder dem CIA-Chef oder sonst was. Aber im Grunde genommen, die Leute haben sich entschieden. Es ist ja nicht die haben das Gefühl. Also wenn einer dir da was vormacht und lügt und gerade über E-Mails, über halt viele Sachen und sie nennen die auch Flip-Flop, also halt einer, der halt so schnell die Meinung ändert. Vor 5 Jahren hat sie sich oder 10 Jahren gegen Schwule ausgesprochen oder Ehen und jetzt ist sie voll dafür. Also das ist schon halt ein bisschen schwierig, sowas dann auch zu vermarkten. Und ich glaube, er hätte gewonnen, mit Sicherheit. Und dann gerade mit seinem Enthusiasmus und mit dieser ganzen Unterstützung, ich glaube, die Leute hätten ihn einfach richtig geliebt.
Bevor wir nochmal zum Schluss auf die deutsche Wahlkampfszene gucken, ganz kurz. Was soll ich noch fragen? Bernie, ist er... Ich meine, in 4 Jahren sind ja wieder Wahlen, oder in 3 Jahren Präsidentschaftswahlen. Könnte er nochmal oder brauchst du nicht einen 30 Jahre jüngeren?
Großes Problem.
Ich meine, Hillary wird ja hoffentlich nicht nochmal antreten.
Nee, die wird nicht mehr antreten. Das ist in den USA so ein bisschen so die Ethik oder so dieses ungeschriebene Gesetz, wenn du mal so weit gebracht hast und vermasselt, meistens wirst du dann nicht mal das zweite Mal eine Chance geben. Außerdem ist ja auch in einem Alter, wo sie nicht mehr... Und das Problem mit dem Alter, mit Bernie, aus irgendeinem Grund für Amerikaner ist das schon wichtig. Ich meine, ich verstehe das. Du willst ja nicht, dass dein Präsident gerade mitten im Amt halt stirbt. Auf der anderen Seite wir leben alle länger und es ist normal, bis 90 oder was auch immer zu leben ist, 74, also man mockelt ein bisschen, ich spreche ab und an mit meinen Kollegen, einige davon arbeiten immer noch bei Bernie und ich weiß, dass er da halt so ein bisschen mit dem Gang spielt, aber es ist noch ein ganz langer Weg bis dahin. Jetzt sind einige Wahlen und er unterstützt mit seiner Plattform progressiver Kandidaten, also da ist noch viel zu tun, aber wer weiß, also witzigerweise, wenn ich manchmal mit meinem Bernie-T-Shirt rumlaufe, kriege ich viele halt so High Fives und halt, ey Bernie, 2020. Also Leute hätten schon Bock drauf, ich glaube.
Ich meine, die Chancen wären doch im Vergleich zu letztes Jahr riesig für ihn.
Ja, ich glaube schon. Und ich glaube, gerade dieses Kontrast, dieses Kontrastdenken von Menschen, das sich sehr stark immer in Wahlen Entscheidungen widerspiegelt. Also gerade wir haben jetzt Trump und all die großen Skandale und der Typ ist halt vielen sehr sympathisch in den USA, aber auch sehr vielen richtig, richtig nicht sympathisch. Also da sind sie zum Teil nicht so richtig happy und schieben das ein bisschen in die Schuhe von Obama. Die sagen, einige zu Recht sagen, du hast Obama, geiler Präsident und so weiter, aber du hast uns mit Trump verlassen. Also du hast uns Trump hinterlassen. Wenn ihr nicht so arrogant gewesen wärt oder wenn ihr da halt wirklich dem Volke zugehört hättet, weil es war eindeutig, was die Leute wollten, dann wären wir nicht hier. Also da ist schon massiv Kritik auf seiner Seite und auf der Seite der Demokraten. Und gerade auch unter anderem jetzt, wo er ein legitimer Präsident, also durch das Volk gewählt, gut, hat er nicht die Mehrheit, aber das ist die Einzelheiten des politischen Systems drüben. Aber der ist ein erwählter, gewählter Präsident. Na, jetzt sollte man sich dahinter konsolidieren und halt daran arbeiten, da vielleicht irgendwie mit Russland das Klima zu verbessern oder das Syrien-Konflikt irgendwie, das seit 7 Jahren der Krieg andauert, zu lösen. Nein, die versuchen da halt in noch mehr, weißt du, so mit dem Stab zu stechen und halt irgendwie mit Russen und mit all den ganzen Hacker-Geschichten und geben ihm eigentlich keinen Freiraum, auch so zum Thema Russland zum Beispiel, halt da eine neue Beziehung aufzubauen, weil er da so in eine Ecke geschoben wird und einfach mal keinen freien Raum zum Bewegen hat, weil sofort wirst du dann halt, wird dir unterstellt, dass du ein Agent bist oder halt gekauft wurdest von Putin.
Putin-Versteher heißt es.
Ja, Putin-Versteher, ja. Ist das so?
Wenn man versucht, einfach nur die russische Sicht irgendwie mal die Brille aufzusetzen und zu sagen, okay, warum agiert die russische Regierung so, warum versucht Putin das irgendwie so zu machen?
Früher waren die Deutschen daran interessiert, vielleicht wie der Rest der Welt, eine russische Seele zu verstehen. Jetzt versucht man, die russische Politik zu verstehen. Womöglich, ja.
Ich meine, wir haben jetzt keine Zeit mehr dafür, aber das kann man zum Beispiel im Interview mit Glenn Greenwald und dir nachlesen. Aber findest du, das ist eine Art Historie über die russischen Machenschaften in Amerika? Ich meine, in Deutschland wird jetzt auch gewarnt, oh Gott, die Russen werden die Bundestagswahl manipulieren und so.
Finde schon. Man muss dazu sagen, also die Russen machen auch ganz viele nicht kluge Entscheidungen. Also da bin ich mit so vielen Sachen nicht einverstanden und da ist nicht alles so einfach. Auf der anderen Seite lassen sie auch, sie und ich meine, den Westen halt auch nicht so wahnsinnig viel Freiraum, weil gewisse Sachen sind passiert, Ukraine-Krieg ist passiert, fürchterlich. Das Problem ist, dass wenn wir uns so mehr gegenseitig pushen und mehr halt Distanz gewinnen und dann mehr diese Hysterie, dieses Boot hochschaukeln. Ich glaube, das kann durchaus zu einem Krieg führen oder ich meine, wir haben ja schon halt kalte Kriege, das kann aber auch warm werden, ein warmer Krieg werden oder so ein Medienkrieg, was wir bereits haben. Ich meine, das ist ja nicht so, dass kein Staat in der Welt Spionage betreibt. Also das macht
nur Russland.
Aber jetzt macht das nur Russland.
Und die Chinesen jetzt, vielleicht. Und die Iraner. Also genau, es gibt hier Verfassungsschutzberichte, da sind ganz klar die Leute genannt. Ja, Amerika macht das nicht.
Ja.
Okay? Franzosen machen das nicht.
Schade, weil ich habe wirklich damit gerechnet. Ich dachte, selbst jetzt, weil das war so ein bisschen diese Stimmung in der Luft mit Trump auf beiden Seiten des Ozeans, wenn Trump da ist, vielleicht gibt es da eine zweite Chance für Russland, da ein bisschen in den Westen zu integriert zu werden. Und irgendwie ist die Chance jetzt gegangen, weil die Medien, gerade demokratischen Medien, den Verlust zu rechtfertigen oder halt eine schlappe Erklärung zu finden, warum die verloren haben, haben natürlich halt irgendwie Russen dazu gemischt. Vielleicht stimmt das auch, aber irgendwie, man muss das auch rausfinden. Ich sage ja nicht, also das spielt ja keine Rolle, das spielt Rolle, aber man muss auch nach vorne schauen, also wie viele Chancen wir uns nehmen mit diesem Tunnelblick und mit dieser Einstellung, weil Russland ist schon ein bisschen in die Enge getrieben. Und auf der anderen Seite die Russen und gerade Putin, er sieht sich als ein Opfer oder als einen Helden. Er denkt, er hat alles Mögliche gemacht, um mit dem Westen halt gutes Leben aufzunehmen oder Kontakt zu behalten. Er sieht das Problem nicht in sich selbst, im Westen. Und so viele Menschen deswegen unterstützen in Russland, weil wir denken, wieso stellen sie sich so an? Die Amis oder die Deutschen oder sonst was. Und diese Wahrnehmung, unglücklicherweise unterstützen Putin. Warum sieht er das nicht so, dass gerade dadurch, durch diese Eskalierung, kriegt er eigentlich noch mehr Unterstützung im Land? Dann ist es sehr schwierig, irgendwie ihn aus dem Amt oder als Freiheitsbewegung da irgendwas auf den Bein zu stellen. Und die Medien, vielleicht aufgrund der Kultur der Medien, um da einfach mal Einschaltquoten zu haben, schocken das einfach zu hoch gerade, ich finde.
Kannst du das ganz kurz noch erklären, warum es quasi nützlich für das Putin-Regime ist, dass in Deutschland und Amerika Russland so, um es einfacher zu drücken, böse gemacht wird?
Also, die Situation, das ist ganz wichtig. Es gab, das darf man vielleicht wie so ein Pakt, so ein Gesellschaftsabkommen mit zwischen der Regierung und den Menschen, kann man so einen Gesellschaftsvertrag, kann man so ein bisschen Pakt beschreiben. Also es gab einen Pakt zwischen der Regierung in Russland und den Menschen, das hieß, ihr bitte, das Volk, ihr mischt euch nicht ein in unsere politische Sachen, wir machen, was wir wollen, dafür genießt ihr das schöne Leben. Also, und das war auch damals gesichert mit dem hohen Ölpreis, dafür könnt ihr halt irgendwie den Voltum genießen. Und das haben Leute gefeiert. Deswegen viele Leute lieben ihn, weil auf einmal dürfen sie sich die Wohnungen oder die Autos kaufen, Mikrowellen und so weiter. Und das war ein Gesellschaftsvertrag, das sehr lange funktioniert hat, bis der Marktpreis runterging und bis das Land im Land das Geld ausging und so die Situation mit Amerika sich verschlechterte.
Also der Ölpreis ist ganz stark gesunken.
Genau, und da war einfach ganz schlicht wenig Geld im Lande und gut, ich sag ja nicht, dass sie gut sind. Präsident oder eine normale Regierung hätte dieses Geld, also diese Chance ausgenutzt und das Geld reinvestiert in Infrastruktur, in in das Leben, in den Staat. Und die haben das halt natürlich halt irgendwie geklaut und irgendwie sich bereichert, irgendwie Yachten gekauft und so weiter und so fort. Das ist ein anderes Thema, das sei dahingestellt. Das wissen wir alle. Aber dieser Gesellschaftsvertrag funktioniert ja nicht mehr, weil das Geld ist ja nicht da. Wir mischen uns nicht ein, aber wo ist das Geld? Und jetzt müsste halt ein neue Identität, neuer Gesellschaftsvertrag da sein, der quasi heißt, gut, ihr mischt euch nicht ein, was wir machen, also wir die Regierung, also ich, der Putin, dafür gebe ich euch diesen Wert, den ihr verloren habt durch Kollaps, durch Zerfall der Sowjetunion. Dafür gebe ich den Stolz, Nationalstolz. Ihr seid die Russen, die Ausgewählten, die Besten. Und man muss dazu sagen, diese Identität fällt den Russen. Die Russen wissen nicht, was sie sind. Also halt die Oligarchen, die wissen, was sie sind. Und die haben ein Konzept, die haben eine Identität, weil die Identität, deren Identität ist oder Gesellschaftsvertrag ist, wir klauen. Wir stellen das Geld und wir bereichern uns und das ist unser Geschäftsmodell. Das sind wir. Die Russen haben keine Antwort für diese Frage. Also die wissen nicht, was sie sind. Also sie wissen, was sie waren, bevor die Sowjetunion auseinandergefallen ist, weil die wussten, die haben halt die Zukunft gebaut. Das war ein Gesellschaftsvertrag, das war eine Vision, das war halt deren Identität. Die haben die Zukunft gebaut. Die dachten, Kommunismus wird gewinnen und das wird halt irgendwie die Weltherrschaft werden und jeder hat daraufhin hingearbeitet. Dann Zerfall der Sowjetunion, hast keine Werte, keine Orientierung, du weißt nicht, was du bist, wofür du da stehst. Weißt du, und da ist ein Vakuum. Und Putin hat das sehr gut geschickt ausgenutzt. Er hat gesagt, Nationalstolz, Glauben, ihr seid die Besten. Ja, klar, geht's euch scheiße. Klar, habt ihr kein Geld, aber dafür seid ihr Ausgewählte. Und das hat immer schon seit Jahrhunderten funktioniert. Also je ärmer die Leute leben, umso mehr Religion oder dieser Nationalstolz-Gedanke die Menschen dann halt am Leben erhalten. Lassen und ich glaube, das nutzt ja gezielt aus und anstelle dagegen zu rudeln und anstelle dagegen zu arbeiten und sagen, hör mal, wir investieren in Russland, wir machen das, wir machen so einen Marshallplan 3.0 oder sonst was, wir investieren in Russland Geld, dass Russland mal so in Deutschland bekommt oder so wie Deutschland zerstört war nach dem Krieg und das hat ja funktioniert mit der Hilfe von Amis und mit deutschem Fleiß. Warum stecken wir nicht Geld in die Russen ein und lassen die Mittelschicht, das völlig fällt da halt, Unternehmen entstehen, Mittelschicht entstehen und dann werden die Leute begreifen, dass halt, wenn du die Wahl hast, zwischen einer guten Straße und einer schlechten auszusuchen, zwischen einem korrupten Polizisten und nicht korrupten, dann entscheidest du dich richtig schnell. Dann weißt du selbst, dann brauchst du halt irgendwie keine Fernsehanstalten. Leute wissen, was ein gutes Leben und was ein schlechtes Leben ist. Aber bei Russland so aus dem Kreis der guten Leuten auszuschließen, macht ihr nur noch dem Putin, gibt ihr noch mehr Bestätigung, dass die Ausgewählten sind, weil die halt schön in der Ecke alleine stehen und das gibt ihm Kraft und dieser Regierung eben diese Propaganda gut zu verkaufen, weil die sagen, ja, schau doch mal. Auch die Wahlen, ihr habt im Fernsehen gesehen, die Wahlen in den USA sind demokratisch, schau doch mal. Hier Hillary, schau doch mal, Trump, Halleluja, schau doch mal hier, da und dann gibt's noch aus dem Westen halt diese Hysterie und dieses die bösen Russen, dann fühlen sich die Leute bestätigt und das ist schade, weil da machen wir nichts anderes als diese Klischees bedienen und dann auch noch mehr verankern und mehr verstärken und ich glaube, das nutzt er aus, das scheint ja zu funktionieren, weil hier redet man über die Russen schlecht. Drüben, wenn du den Fernsehen zuschaust, dann freuen sie sich und klatschen die Hände, sagen, oh, die ganze Welt redet über Russen, ja, wir sind doch geil, hat er recht. Schwierig. Und ich glaube, ich hoffe sehr, dass Frau Merkel und gerade aufgrund dessen, was in den USA passierte und Trump und seiner Weltansicht, er wird sich bei vielen Themen aus so gerade in der Foreign Policy, so in Auslandspolitik, also ein bisschen vielleicht aus diesem Geschehen Amerika rausziehen oder vielleicht wenigstens scheint ja, dass sie da eine kleine Rolle spielen wollen. Dadurch, das ist eine gute Nachricht für Deutschland. Also Deutschland soll da halt viel aktiver werden. Und ich glaube, gerade solche Besuche wie Frau Merkes vor 3 Tagen zeigen, dass sie da halt einen guten Job macht. Also das man darf denen das auch nicht verzeihen. Also ich um Gottes Willen, ich sage nicht irgendwie mach die Augen zu und alles gut. Jetzt vergessen wir alles. Also da muss man schon was dagegen machen. Aber man muss auch in die Verhandlung mit der Einstellung eingehen, irgendwas erreichen zu wollen, anstelle halt irgendwie sich selbst da einfach mal zu bestätigen. Und dass sie da halt schlechte Moves machen, wissen wir ja. Dass sie da halt nicht cool sind gerade, wissen wir ja. Nun, was machst du daraus? Weißt du? Und das ist ein bisschen schade. Und ich bin da halt nicht so pro-russisch oder pro-westlich oder sonst was. Ich finde es einfach, so viele Menschen leiden drunter. Weißt du, gerade in Russland, so viele Menschen leiden drunter. So viele Menschen, russischsprachige Deutschen leiden drunter, weil die halt irgendwie so mit dem Finger hier vielleicht weniger als drüben, aber trotzdem. Und das ist schade, weil wir sollen da langfristig, glaube ich, so als Vision, es gibt ja nur noch zwei Optionen, das ist USA und China, und irgendwie soll Europa irgendwo dazwischen sein oder vielleicht an erster, zweiter Stelle, spielt ja keine Rolle, aber das sind die 3 großen Akteure in der Zukunft, und ich glaube, wenn sich im guten Sinne des Wortes Russland mit Europa halt so auflösen könnte und Teil des Europas, nicht jetzt irgendwie ein weiterer EU-Staat oder was auch immer, aber halt in diesem Gesamtkonzept zusammen sein könnte, trotzdem halt ihre russische Identität und Seele und was auch immer halt irgendwie behalten könnte, aber irgendwie da so ein bisschen zusammen arbeiten könnte, das wäre toll. Das wäre so nach wie vor ist der wichtigste und größte Handelspartner. Wir haben die große, lange gemeinsame Geschichte. Wir haben halt viele wie eine klassische Ehe. Wir haben so viele schlechte Erfahrungen, gute Erfahrungen. Also come on, das soll doch gehen. Ich hoffe, dass da sich noch vieles ändert. Aber gut, das liegt ja an Politikern.
Wäre auch noch ein Thema für ein ganz eigenes Interview. Zum Schluss, wirklich ganz kurz nur noch. Bekommst du ein bisschen mit, wie der Wahlkampf in Deutschland abläuft? Wie viele Jahrzehnte sind wir zurück im Vergleich zum amerikanischen Wahlkämpfen?
Also ihr seid irgendwo dazwischen.
Mit eurem Big Data und Hightech, ja, und so weiter.
Also wenn das ein Zug ist.
Bei uns hängen noch Wahlplakate.
Ja, herrlich. 80er. ich glaube, ihr seid irgendwo mal, wenn das ein Zug ist, ICE-Zug, dann ist das vielleicht so eine. Es ist keine Regionalbahn, aber vielleicht ein IC oder irgendwie mal dazwischen. Also Russen sind ganz, ganz schlecht. Wobei, ich muss mal ehrlich sagen, aufgrund dessen, dass du keine Medienfreiheit in Russland hast für oppositionelle Kräfte, haben sich unheimlich in digitalen Strategien und in digitalen Sachen entwickelt. Also die sind da schon halt, die können auch ein armes Wasser reichen.
Hier, aber euer Nawalny, der hat mehr YouTube-Abonnenten als wir.
Der macht das richtig gut.
Deutlich mehr.
Und Deutschland hat da noch viel nachzuholen. Ich glaube, da ist auch so ein bisschen dieses, im guten Sinne des Wortes, die deutsche, nicht Mentalität, aber diese schüchterne Einstellung. Also das ist eine Army. Ich sehe das bei Startups halt. Die sind die amerikanische Startups und deutsche Startups halt. Die sind auf dem gleichen technischen Niveau. Deutsche Startups sind auch vielleicht irgendwie besser, weil die halt so frische Kräfte hier haben aus Osteuropa und so weiter und so fort und outsourcen können. Aber diese Einstellung, also sind die großen, also die trauen sich nicht viel. Und ich glaube, die deutschen Politiker trauen sich nicht viel. Die sind auch ein bisschen ängstlich, was Neues auszuprobieren. Warum? Das ist doch, das Leben ist trial and error. Also mach doch mal, versuch doch mal. Und insbesondere gerade mit diesem politischen deutschen System, also im Gegensatz zu Amiland, wo du halt auf jeder ein Präsident werden kann und alles ist auf diesen einzelnen Mann fokussiert. Du hast hier mehr parteiische System, du hast Koalitionen, du hast Parteien, du kannst doch irgendwie mit innerhalb einer Partei 3, 4, 5 verschiedene Flügel aufbauen, mit verschiedenen Typen besetzen und dann halt auch unterschiedliche Themen ansprechen und dann aber trotzdem halt irgendwie als eine Koalition stark dastehen. Anstelle, ich sehe das sehr oft bei den Deutschen, das ist halt nur immer noch so dieses, wie du sagtest, Plakat kleben und dann die kommen schon. Nein, die kommen nicht. Nee, das ist langweilig. Wir leben in einer Zeit, wo man 14 Sekunden Zeitspanne für Aufmerksamkeit hat. Und wenn du da halt nicht direkt deliverst, also wenn du da halt irgendwie nicht auf dem Punkt bist, tschüss. Das ist, passiert so viel im Leben, so viel im Internet. Weißt du, so Facebook hat mehr Traffic oder Primetime Zeit als jeder CNN oder 10 CNN in dieser Welt. Also das ist schon 70% des Contents, also der Videos sind mittlerweile in den USA wenigstens, aber das wird höchstwahrscheinlich ähnlich aussehen. 70% des Contents, Videocontents, ist mittlerweile nur noch vom mobilen Telefon dargestellt. Also Leute konsumieren auf eine unterschiedliche Art und Weise. Die schauen nicht mehr fern, nicht mehr viel. Und noch vor 2 Jahren waren das nur noch 16%. Also du siehst, dass die Technologie unseres Leben verändert und warum Politik aber die gleiche bleibt, warum immer noch die Plakate halt jetzt übertrieben gesagt so das einzige Mittel ist, das ist sehr merkwürdig und ich glaube, da muss die deutsche Politik, aber auch gerade die deutschen Berater sehr, sehr viel offener denken und ein bisschen sich mehrere Sachen trauen und nicht immer halt da die Army-Berater einholen, weil man kann sich da vieles abgucken, klar, aber man muss ja auch trotzdem hier anfangen. Also du kannst nicht einfach mal irgendwie so eine Copy-Paste-Strategie aus Swiss Army bringen und erhoffen, dass es hier funktioniert. Das muss man hier erarbeiten erst.
Liebe Hörer, hier sind Thilo
und Tyler.
Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung.
Hier gibt's keine Werbung, höchstens für uns selbst.
Aber wie ihr uns unterstützen könnt
oder sogar Produzenten werdet,
erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung.
Und jetzt geht's weiter.
Ich meine, das hat die SPD in den letzten Jahren ja oft gemacht, dass sie sich erfolgreiche Wahlkampfmanager, nicht dich, aber von Obama geholt hat. Bringt offenbar auch nicht so viel.
Nee, naja, die Briten haben ja auch Melissa da neulich irgendwie angeheuert und ganz viele, gerade Obama-Leute. Das geht auf, das geht nicht auf. Hör mal, das ist ja nicht so ein Wundermittel, ein Berater. Berater soll einfach nur noch ein so eine Messlatte sein für eine Bereitschaft, sich zu ändern, sich zu entwickeln und mutig zu sein, einfach mal was anderes auszuprobieren und aber auch zuzuhören. Nicht einfach mal allen Leuten zu sagen, ich weiß am besten, was zu tun ist. Zuzuhören. Ein guter Berater ist Zuhörer. Und dann aber
Psychologe.
Und dann aber auch einer, der daraus was machen kann, anstelle zu sagen, okay, dann trinkt man nur noch hier so Baldrian und alles wird sich beruhigen. Nee, wird sich nicht. Also da muss man sich damit auseinandersetzen. Und es gibt keine unlösbaren Probleme. Es gibt eine nicht konventionelle oder nicht eine nette Lösung, aber es gibt immer eine Lösung. Es gibt immer eine Lösung für jedes Problem und gerade wenn es um Menschen geht, ist es doch so einfach, den Menschen was Gutes zu machen und denen zuzuhören und die erzählen dir schon, was sie wollen.
Schönes Schlusswort. Danke, Vitali.
Vielen Dank.
Bye, bye.
Bye, bye. Ja.